So, hallo und herzlich willkommen damit zum Start des heutigen Sendeprogramms. Hier ist wieder mal der Datenkanal zum vierten Donnerstag im Monat. Und genau, heute, ich bin der Jörg Sommer und starte erstmal allein in die Sendung, denn Jens ist noch ein paar Minuten verspätet. Aber die heutige Sendung, unsere 44. Sendung, also wir haben es wirklich schon ein bisschen zusammen zu einigen Sendungen gebracht, was sehr, sehr schön ist. Und zur heutigen Sendung wird aber auch Jens noch hinzustoßen. Er ist leider jetzt noch ein bisschen verkehrstechnisch, also der liebe Auto- und Straßenbahnverkehr macht es etwas schwierig, aber ja, ich sehe ihn auch schon. Genau, und dementsprechend können wir auch heute unser lang vor uns hergeschobenes Thema oder lang hingehaltenes Thema aufgreifen. Heute dann mit den entsprechenden technischen Dingen dann. Ja, aber ich glaube, jetzt kann ich erstmal Jens mit begrüßen, oder?
Warte mal. Genau, wir können es probieren.
Ja.
Ich bin noch ein bisschen außer Atem, also, aber ja. Das wird sich jetzt gleich regulieren. Und,
genau. Ja. Aber weiß nicht, in dem Sinne, ich hatte jetzt gerade auch gedacht, wir gönnen uns noch mal ein paar Minuten Musik zum Einstieg, oder?
Kann man machen, da kann ich nochmal durchatmen.
Richtig,
genau. Das genau. Wäre mir ganz recht.
Na,
und dann machen erzähl mal, was du hier mit hast.
Genau, ich habe wieder mal in der großen Fundgruppe von Jamento gekramt und habe dort eine Band gefunden, die Manhead 10 heißt, also eben dann Manhattan. Look at You heißt der Titel von ihnen. Und wir hören einfach mal rein. Es war, glaube ich, ein etwas rockiger Titel. Wer gerne möchte, kann eben auch auf jamento.org die ganzen Titel sich auch nochmal anhören, auch in dem Sinne dort auch runterladen oder von den Künstlern auch mehr Musik dort finden und entsprechend sich das Ganze auch kopieren. Das ist mit die Intention von Jamento, dass dort Künstler Musik mit zur Verfügung stellen, die in gewissen Rahmen, aber in dem Sinne in einen üblicheren als den normalen Rahmen, also freier, in dem Sinne genutzt werden kann. Ja, denn wir starten also hiermit und euch viel Spaß damit. We'll be right back.
Und damit sind wir wieder zurück an den Mikros. Ja, jetzt auch von meiner Seite nochmal ein herzliches Willkommen. Entschuldigt die Verspätung. Ja, jetzt das besser als beim letzten Mal. Da hatte ich mich doch etwas mehr verspätet.
Genau. Nochmal so, der Vollständigkeit halber, das war von der Band Manhattan 10. Also das macht es halt etwas schwierig bei der Suche, denn ausgesprochen ist es eben Manhattan, aber hier ist es eben der Männerhut und eine 10 hinten dran und der Titel war Look at You. Zu finden das Ganze auf tremendo.org zum Nachhören oder eben auch zum Weiterstöbern.
Genau. Ja. Ich glaube aber, die URL korrekt ist tremendo.com.
Ah, ich kämpfe. Ich hoffe, Tremendo ist so weit und hat sich mehrere von diesen, sich bei mehreren Top-Level-Domains registriert. Denn.
Wollen wir gleich mal sehen?
Nee, sieht schon gefährlich aus. Tremendo.org sieht schlecht aus.
Also, es lädt und lädt und lädt.
Was aber auch bedeuten kann, dass die Domain eigentlich noch verfügbar wäre, was ein bisschen schade ist, dass sie die sich nicht geholt haben.
Na, vielleicht aber kann ja auch ein wohlmeinender Zuhörer sich die schnappen und dann weiterleiten.
Die entsprechende Weiterleitung einrichten, beziehungsweise er braucht nicht mal eine Weiterleitung einrichten, sondern er kann einfach auf deren IP-Adresse verweisen.
Genau, es gibt ja, der eine oder andere hat ja schon was von den Illuminaten gehört und ich weiß nicht, vielleicht haben wir auch in unserer 23. Sendung die besprochen, also die 23. Sendung ging über Verschwörungstheorien und ja, und Illuminati gibt es ja als Begriff und jetzt ist irgendjemand auf die Idee gekommen, das Wort rückwärts zu nehmen. Itanimulli.com gibt es also eine Domain, könnt ihr mal eingeben, also Illuminati rückwärts geschrieben.com und wenn ihr dann mal beherzt die Enter-Taste drückt, kommt auf einmal auf den Seiten der CIA raus. Und das ist natürlich auch ein Raum für viele Verschwörungstheorien. Aber letztlich ist genau das, was Jörg hier schon gerade so gesagt hat. Das ist letztlich, hat sich irgendjemand diese Domain reserviert und hat einfach das auf CIA.gov zeigen lassen und fertig. Also das ist jetzt.
Da ist kein Hokuspokus dahinter. Denn in dem Sinne, einen derartigen Domain-Name-Eintrag, sprich im Prinzip, wo man hier zu einem Klartextnamen eine Adresse hinterlegen kann? Oder passiert das über einen Redirect? Oder
Das weiß ich jetzt nicht. Ich habe es gerade hier im Browser eingegeben. Also mittlerweile leitet es zur NSA über. Also als ich das erste Mal gesehen hatte, ging es noch zur CIA, jetzt sind wir bei der NSA.
Ah,
Ja, also.
Genau. An der Stelle kann man im Prinzip für den Browser oder der Browser macht natürlich dann ein Nachschlagen, ein Auflösen des Namens in eine Adresse. Also weil er letztendlich technisch nur einfach mit einer IP-Adresse arbeiten kann, wenn er irgendwen ansprechen will im Internet. Also funktioniert nur numerisch. Und an der Stelle muss er halt diesen Klartextnamen umwandeln. Ja. Und an der Stelle kann man eben auch hinter einem Namen, der eigentlich nichts mit der eigentlichen Sache zu tun hat, eine IP-Adresse hinterlegen und ungewollt in dem Sinne, also wie hier bei diesem Fall, bei diesen,
Itanimulli.
zu einer Domain weiterleiten.
Genau, und ich meine, man könnte es verschiedentlich lösen, das Ganze, also. Du kannst ja zum einen auf DNS-Ebene so einfach den CNAME-Eintrag machen und dann hoffen, dass alles gut geht.
Richtig, das über den, also auf DNS-Ebene direkt, dass der Name auf die eigentliche Zieladresse aufgelöst wird, was natürlich wiederum ein bisschen eine Fehlkonfiguration oder ein bisschen Unterstützung der gegnerischen Seite mit bedarf. Oder man löst es, das wird wahrscheinlich hier eben genau der Fall sein, über einen HTTP-Redirect. Dass dann im Prinzip bei der ersten Anfrage an diese IP, an diese eigentliche Domain gesagt wird, nein, geh mal drüben hin zu nsa.gov. Ja, und damit sind wir eigentlich schon sehr gut beim Thema der heutigen Sendung.
Wir reden heute nicht über die NSA. Das haben wir schon in der Tat gemacht. Also wenn euch das interessiert, wir haben kurz nach den Snowden-Veröffentlichungen 2013 mal eine Sendung zur NSA gemacht.
Wenn du dich auch noch erinnern kannst. Ja, ich erinnere mich, aber denn letztes Jahr war es nicht.
Nee, das war kurz nach diesen ganzen Sachen. Also Juli, August 2013 würde ich jetzt mal so schätzen.
Schon, ja, doch ein erhebliches Stück ist genau. Das her.
Hm. Ich meine, damals haben wir einfach so eine Art quasi historischen Rückblick gegeben.
Weil es da eigentlich auch allgemein um die NSA ging,
genau.
Eben Historie der Organisation und was sollten eigentlich die Ziele sein oder was waren so einige Highlights in dieser Geschichte.
Genau. Und also ja, man kann wahrscheinlich dann noch viel mehr dazu erzählen. Also eines meiner Pläne, die in meiner Schublade so vor sich hingammeln, ist ja auch so ein Geheimdienst-Podcast zu machen. Da könnte ich quasi den Rest meines Lebens über irgendwelche Vorfälle von diversen Geheimdiensten Sendungen machen. Aber das ist halt nicht ganz so trivial. Das sind halt natürlich hier, also ist man so als kleiner Podcaster ein bisschen schlechter dran. Weil, also was mein Plan hier sozusagen ist, jetzt verrate ich sozusagen hier meine geheimen Pläne.
Wieso denn das? Du wirbst.
Ja, das gibt es ja noch
das
nicht.
Also deswegen,
es könnte ja jemand anderes kommen und meine Pläne nehmen und damit
Millionär werden. Hier mit dieser Sendung werden. Ist gesichert, dass du den Urheber, also dass der Gedanke von dir stammt.
Nee, und also ich wollte halt eine quasi vorproduzierte Sendung machen, also nicht sowas, was wir jetzt machen, dass wir uns hinsetzen und reden, sondern halt das Ganze ein bisschen mit Soundbeiträgen von anderer Seite unterlegen. Und es gibt ja das Deutsche Radioarchiv, was der eine oder andere kennt, wo sich also auch Radiosender wenden und sagen, wir brauchen hier die Aufnahme von da und da und dann wird die halt rausgeholt und abgegeben. Das Problem ist halt fürs Internet, also das Internet gibt es quasi dort noch nicht.
Das also ist kein Radio.
Genau, ich hatte dort mal angefragt, ob man dann halt sozusagen auch als Podcaster Beiträge bekommen kann. Und das war also die Auskunft, das geht nicht. Das ist also dort nicht vorgesehen. Die ganzen Benutzungsbestimmungen sind halt wirklich so richtig auf Radio ausgelegt. Was natürlich sehr schade ist, weil da liegt ein unglaublicher Schatz an verschiedenen Sendungen und so weiter. Also da könnte man viel damit machen. Und also wie gesagt, die normalen Radiomacher, also Deutschlandfunk oder MDR Info oder was auch immer, die arbeiten halt auch mit diesem Archiv und nehmen dann halt historische Beiträge rein und so weiter und so weiter. Von der Seite her wird das nicht. Also ich müsste es dann halt eher sozusagen über vielleicht Interviews mit Historikern machen oder Zeitzeugen. Oder manchmal gibt es ja auch Protokolle vom Bundestag, also eventuell Mitschnitte. Also es gibt einige Untersuchungsausschusssitzungen, die auch im Internet stehen, die man nehmen könnte. Ja, und das ist aber letztlich, das Hauptproblem für mich ist einfach, das kostet Zeit. Und so eine Sendung vorzubereiten, zerschneiden und so weiter, das kostet viel Zeit.
Ja.
Und insofern ist das halt ein Plan, der erstmal in meiner Schublade liegt und vielleicht bis ans Ende seiner Tage da dort vergammelt.
Weiß ich nicht. Aber jetzt mal die Frage in die Richtung gehend, wie könnte man dir helfen? Also was wäre Unterstützung oder was wäre in dem Sinne möglich? Wahrscheinlich, wenn eben jemand direkt jetzt gerade vom Deutschen Radioarchiv zuhört und eventuell sich dafür stark machen könnte, dass diese Nutzungsbedingungen geändert werden.
Ja, das wäre eine Möglichkeit. Aber ansonsten auch, wenn jetzt, ich sage jetzt mal, ein professioneller Radiomacher mit zuhört, wäre das auch schon eine Hilfe, einfach mit solchen Leuten mich mal zu unterhalten und vielleicht auch andere Ideen zu gewinnen. Also das wäre vielleicht auch schon hilfreich, um dann weiterzugehen. Vielleicht kann man auch sozusagen Sprecher gewinnen, die dann also so in Rollen so ein Protokoll ablesen und absprechen. Soweit sind meine Gedanken noch nicht gediehen. Also es gibt ja auch schön so eine schöne, sagen wir mal, ich weiß nicht, als Doku kann man es eigentlich bezeichnen, sagen wir so einen Film. Das macht die Süddeutsche Zeitung in Verbindung mit irgendwelchen Filmstudenten. Die stellen den NSU-Prozess in München nach. Die machen quasi immer am Jahresende, setzen die sich quasi mit den Protokollen hin und haben so markante Szenen spielen, beziehungsweise reden die nach. Also es ist halt ein Film, man sieht sozusagen in der Kameraführung die Leute, wie sie sozusagen um Mikro sitzen und das ablesen vom Blatt. Ansonsten ist da jetzt nicht mehr viel Action dabei. Aber das lebt halt sozusagen von den Schauspielschülern, die das halt eben vorlesen und da ein bisschen sozusagen der Aktion beitragen. Und das ist eigentlich auch ein schöner Einblick, muss ich sagen, für die Leute, die es interessiert in diesen Prozess. Da kann man schon einiges auch mitnehmen. Wie gesagt, es ist eine Idee habe ich und wer da sozusagen Lust hätte, mich da zu unterstützen oder sowas, kann gerne mich anschreiben, jens@kubizil.de oder man googelt nach meinem Namen, da findet ihr mehr Kontaktmöglichkeiten. Da würde ich mich freuen. Und ansonsten, was nämlich auch, ich weiß gar nicht, wie weit das Stadium ist. Ich hatte mich zum 32C3 unterhalten mit dem Philipp Banze. Der Philipp Hans ist so ein auch Radiomacher, Podcast, also der arbeitet, ich weiß nicht, ob er wirklich dort arbeitet oder ob er als freiberuflicher Mitarbeiter da ist, aber auf jeden Fall hört man immer wieder Beiträge beim Deutschlandfunk von ihm, er macht da was und auch noch bei anderen Sendern und macht halt auch so Podcasts. Also das Küchenstudio, Küchenradio ist so eines seiner Formate oder ganz neu, der ist ein Podcast, der heißt Lage der Nation, den macht er zusammen mit Philipp Burmeier. Nee, nicht Philipp, sondern Ulf, Entschuldigung, Ulf Burmeier. Und da geht es eher so um politische Themen. Also da reden die halt so um aktuelle Tagespolitik, die so, so in der letzten Woche halt passiert ist. Und der hatte damals den Plan, einen Sender zu machen, also der Sender, heißt er. Und sozusagen die Idee ist, dass es so ein bisschen so nach diesem TAZ-Modell funktioniert. Also eine Genossenschaft, die halt gemeinschaftlich Radio produzieren und dann halt auch wirklich dauerhaft Radio ausstrahlen. Und aber da weiß ich auch nie, wie weit die Pläne da gediehen sind. Also da gab es halt so eine Session beim 32C3. Und mal gucken, was da passiert. Also vielleicht kann man auch von der Seite dann halt auch quasi Unterstützung für solche Projekte mitgewinnen, bekommen.
Dass man da eventuell mit ein Dach findet und eventuell auch die geeigneten Möglichkeiten.
Genau. Weil ich meine, letztlich, also ich bin ja von meinem Beruf her jetzt kein Radiomacher, sondern wir haben einfach mal aus Interesse das uns hier zusammengetan und das gemacht. Also,
es fehlt uns ja in dem Sinne die technische Fertigkeiten, in dem Sinne, dass du einfach so mir nichts, dir nichts mal was zusammenschneidest und weißt, wie du gewisse Dinge strukturierst und sinnvoll aufbaust, weil wir im alltäglichen Leben sitzen nicht vor dem Mikrofon.
Genau.
Was dann entsprechend uns die Möglichkeiten liefern würde, solche Sachen einfach mit einer Leichtigkeit zu präsentieren. Aber unser Ding ist, sind hier wirklich nur die technischen Inhalte, dass wir uns beruflich und ja aus der Vergangenheit heraus sehr technisch belesen haben, technisch bewandert sind und daher hier einfach unser Wissen zum Besten geben kann. Genau.
Oder unser Halbwissen manchmal.
Oder das. Genau. Unsere Querverweis auf Wikipedia und Co.
Und genau. Ne? Das können wir lesen, können wir. Wikipedia-Seiten können wir lesen. Und den Rest interpolieren wir so ein bisschen.
Richtig, das Konzept der Sendung.
Genau. Ja, jetzt habt ihr unser Geheimnis erraten. Jetzt haben wir unser Geheimnis verraten.
Ja.
Na, jetzt können wir Schluss machen. Also war jetzt die letzte Sendung. Vielen Dank fürs Zuhören.
Genau sowas.
Ja, also der Datenkanal Nummer 25 war das der zur National Security Agency. Genau, also wer das will, kann das nochmal nachhören. Das war vom 21. Juni 2013. Also es war quasi 14 Tage nach dem Start der Enthüllung. So war quasi Wahnsinn. Fast tagesaktuell. Und ich meine, also an sich, also auch aus dem Bereich gibt es ja hier, also es gibt ja den NSA-Untersuchungsausschuss, also es gibt auch einen NSU-Untersuchungsausschuss, aber es gibt auch einen NSA-Untersuchungsausschuss. Und auch hier gibt es einen Podcast, der den begleitet, diesen Untersuchungsausschuss. Und es ist halt auch sehr hörenswert. Ich muss jetzt nur noch mal gucken in der Pause, wie der Name von dem Podcast war, weil das ist mir jetzt irgendwie gerade entfallen. Aber es ist sehr hörenswert, weil die Podcastmacher sitzen halt mit in dem Untersuchungsausschuss und führen dann zum Teil auch direkt vorher oder nachher Interviews mit den Politikern und beschreiben halt so ein bisschen, was da passiert ist. Und das ist eigentlich schon recht hörenswert und man bleibt halt so ein bisschen auch am Ball, was das betrifft. Also das ist in Ordnung. Und was ich eigentlich immer sagen wollte, eigentlich müsste man die ganzen Snowden-Dokumente, die es mittlerweile gibt, könnte man auch in so einem Podcast aufarbeiten. Aber das ist halt auch, also ich glaube, Schwerstarbeit. Also das sozusagen in einem kompatibles Format zu übertragen, dass es am Ende auch informativ bleibt und dass man da einschläft, denke ich, das ist auch anspruchsvoll.
Ja.
Ja, aber das war nur so.
Genau, der kleine Ausflug wieder mal.
Genau. Weil wir hatten, also das, ich weiß nicht, ob Jörg schon was zu dem Thema der Sendung verraten hat, das ist noch ein großes Geheimnis. Aber ich muss sagen, also ich wollte heute gerade den Datenkanal Nummer 43 online stellen. Also ich habe es gestern schon probiert und heute probiert, aber es klappt nicht, weil die Blogging-Plattform irgendwie nicht so will, wie ich will. Also die liefern lustigerweise das CSS. Und Java, das JavaScript, was liefern sie als Octet Stream aus und nicht als Text CSS und nicht als irgendwas. Und Ja, und das war halt das Problem, dass dann der Browser wiederum sagt, was soll ich denn damit? Ja,
oder wohin speichern?
Ja, genau. Und deswegen ging sozusagen die ganze, also ich konnte einfach den Beitrag gar nicht schreiben habe jetzt auch keine Lösung gefunden und deswegen, also dass die Beiträge kommen demnächst online. Und was wir aber uns schon vor längerer Zeit vorgenommen hatten, war auch eigentlich schon seit Snowden oder eher, dass wir endlich unsere Webseite mal in einer sicheren Weg an euch bringen. Und das ist jetzt schon auch seit längerem passiert. Also wenn ihr könnt jetzt den Datenkanal über HTTPS /datenkanal.org abrufen. Und das war damals eigentlich schon der Plan, dass wenn wir das schaffen, dass wir irgendwie ein ordentliches Zertifikat für die Seite haben, dann machen wir doch mal eine Sendung über TLS. Und das wollten wir schon im Januar machen. Oder in der ersten Sendung. Und das hat aber nie geklappt. Mhm. Und deswegen machen wir das halt jetzt.
Genau. Heute hat es das Thema dann wirklich mal geschafft.
Genau, also das Thema TLS, Verschlüsselung von Webseiten, wobei das nicht ganz stimmt, das werden wir gleich noch rausarbeiten, soll uns also heute so ein bisschen begleiten. Das soll so unser Thema sein.
Mhm. Genau. Also eben mit dem Hintergedanken, dieses Spiel, was wir anfangs aufgemacht hatten, es gibt sich jemand aus, ich sag mal namentlich oder mit einer Webseite und man kommt eigentlich wo ganz anders raus. Hier in dem Sinne ist es halt wirklich der Spaß, dass man von diesen rückwärts gelesenen Illuminati zu der NSA kommt.
Genau.
Aber es sind natürlich auch kritische Fragen dabei, so wenn ich Geschäfte mache oder wenn ich als Person im Internet auftrete. Also der krasseste Fall ist im Prinzip das Online-Banking, aber auch im einfachsten Falle irgendwelche Bestellungen und verschiedene andere Dinge, wo die persönlichen Dinge involviert sind. Und da möchte man ja schon wissen, mit wem redet man. Und eben am Ende auch, dass kein anderer mitlesen kann oder irgendwas verändern kann.
Genau. Ich meine, am Anfang, als das Web und das Internet im Allgemeinen noch eine Blümchenwiese war, da hat man sich darüber noch keine Gedanken gemacht. Also die HTTP 0.9 oder 1.0 spezifisch, also auch bei 2.0 ist glaube ich, so eine Komponente mit drin, aber du weißt nicht. Also es gibt immer die schönen Schlagworte, dann Mast, Schutt und noch irgendwas, Schall. Keine Ahnung, also am Anfang von den ganzen RFCs steht immer drin, was sozusagen die Schlagworte sind und was must, heißt halt, das muss so sein und Schutt, das darf und so weiter und so fort. Und ich glaube, dass im Verlauf von dem RFC der HTTP 2.0 spezifiziert, hat sich dabei der Verschlüsselung das ein bisschen aufgeweicht. Ich glaube, wir sind dann vom Must auf Schutt oder sowas runtergegangen, aber das ist jetzt wieder der Punkt, gesundes Halbwissen, müsste ich nochmal nachlesen.
Aber also was ich im Prinzip jetzt mit gelesen hat, ist eigentlich die Verschlüsselung, also in dem Sinne dann damals SSL, ziemlich zeitig gekommen. Es hat Netscape, also was ja mehr oder weniger mit so die Pioniere des World Wide Webs sind, haben glaube ich schon 96 oder sowas, von 96.
94.
Oder 94 kann sogar, die ersten SSL-Entwürfe oder die ersten SSL-Protokoll, Versionen draußen im Wilden, in der freien Wildbahn unterwegs gewesen. Also insofern, diese Notwendigkeit, gewisse Daten, also sensible Daten zu schützen, hat an der Stelle die Firma Netscape schon bei Zeiten mit aufgegriffen und mehr oder weniger über das, was wir ja heute reden, TLS, ist ja eine Fortentwicklung von dem damaligen, was damals als SSL angestoßen wurde.
Genau so ist es. Also das stimmt schon, was du sagst. Also 1994 in dem Falle hat Netscape das rausgehauen, damals SSL, also Secure Socket Layer genannt. Und das war sozusagen also der erste Versuch quasi, den Verkehr zwischen Webseiten zu verschlüsseln. Mhm. Und das ging aber relativ schnell. Also da müsste ich jetzt auch nochmal gucken, wie schnell. Aber nach relativ kurzer Zeit hat jemand da eine Lücke in dieser Verschlüsselung gefunden. Und die haben das dann verbessert in den SSL 2.0. Da gab es dann also eine neue Variante. Und ja, quasi letztlich, wie man es bei Software auch kennt, ist es bei dem Protokoll auch passiert, dass es auch bei SSL 2 Probleme gab. Dann hat man es mit SSL 3 verbessert. Und dann hat sich aber dann auch herausgestellt, dass man das SSL eigentlich gar nicht nur für Webseiten benutzen kann, sondern man kann es eigentlich allgemein für sämtlichen Transport von Datenpaketen von A nach B verschlüsseln. Und da hat man dann irgendwie einfach den Namen geändert und sozusagen nach
War nicht die Namensänderung auch notwendig? War da nicht wieder irgendwelche namensrechtliche Schutz auf dem SSL?
Das halte ich für nicht ganz unmöglich, weiß es aber nicht. Also das, das kann sein, das weiß ich nicht.
Denn mit dem SSL war ja insofern proprietär aus dem Hause von Netscape, wohingegen dann dieses ganze TLS, was gestartet ist, ist dann ja durch offizielle Standardisierungsgremien gelaufen, die dann ja auch dem Ganzen eine ganz andere Tragweite mitgeben konnten oder gegeben haben. Aber dass die, auf alle Fälle ist damit definitiv dann der Bruch gekommen, dass dieses SSL und so wie es standardisiert wurde, wurde es nämlich, glaube ich, auch nur von den Netscape und / Netscape Nachfolgeorganisationen gemacht. Aber TLS ist dann ja offiziell über die IETF gelaufen,
genau,
oder?
Ja. Ja.
Okay. Und dementsprechend hat man hier sehr wahrscheinlich auch namentlich etwas anderes gewählt oder wählen müssen.
Das kann sein. Also da, ich habe das, wie gesagt, wie ich es gerade so gesagt habe, ja, so im Hinterkopf, so. Aber das sind halt jetzt Kleinigkeiten. Eben. Müssen wir nochmal gucken. Auf jeden Fall. Wie gesagt, was Jörg schon sagte, man hat es quasi dann in Transport Layer Security umbenannt TLS. Und also heutzutage verwendet man den Begriff halbwegs synonym. Also es gibt einige, die sagen halt noch SSL, es gibt andere, die sagen TLS, dritte sagen SSL/TLS und dann gibt es noch vierte, die sagen HTTPS. Das ist also sozusagen diese vier Begriffe werden mehr oder weniger synonym verwendet. Und ja, je nachdem, wie tief man reinguckt, bedeuten die auch dasselbe oder nicht ganz dasselbe. Also das sind halt Feinheiten.
Aber grundlegend schon alleine die Begriffe spiegeln wieder, um was es ja geht. Also dieses Secure Socket Layer ist eben, wenn man dieses ISO-OSI-Schichtmodell eben vor Augen hat, genau auf dieser Datensicherungsschicht eine angebrachte Verschlüsselung oder eine Datensicherung in dem Sinne. Und analog auch diese TLS und was einfach dieses Schichtenmodell hergibt, man kann diverse Schichten austauschen. Also so wie Jens es gesagt hatte, das SSL oder TLS tritt halt nicht nur beim HTTP auf, sondern ist auch verwendbar zum Beispiel bei E-Mails.
Genau.
Der SMTP-Verkehr kann genauso damit abgesichert werden und ist eigentlich auch sehr populär, weil dementsprechend auch die Erweiterungen im SMTP-Protokoll untergebracht wurden.
Im SMT-Protokoll? Aber ist egal, nee, es sind nur... Sonst sagst du ja Simple Mail Transfer Protocol Protocol.
Ah ja.
Aber egal.
Ja, nee, nee. In dem, ja, das ist... bei SMTP ist das nämlich auch mit verankert worden, dass dort die Möglichkeit besteht auf eine... Verschlüsselung oder die Verbindung in eine verschlüsselte Verbindung umzuschalten. Das ist das, was ja bei HTTP nicht so ganz gelungen ist, diesen Baustein mal zu verankern.
Wie meinst du das?
Naja, man hat ja über die Options, man kann im Prinzip eine stinknormale HTTP-Verbindung über Port 80 aufbauen.
Ach so, das meinst du? Ja, okay, ich verstehe.
Kann da das Upgrade dieser Connection auf eine verschlüsselte Connection machen, über so eine Option. Also das ist auch wieder im Prinzip eine Anweisung mit an den Surfer und da kann dann der Client und der Surfer entsprechend aushandeln, dass sie jetzt so verschlüsselt kommunizieren, wohingegen eben bei HTTP eigentlich überhaupt also populär die populärste Variante ist einfach diese HTTPS über einen komplett anderen Port, also nicht Port 80, was für HTTP ja Standard ist, sondern der Port 443.
Genau.
Für HTTPS. Genau, und so hat sich halt dieses Protokoll ja von der einfachen Web-Absicherung hin zu einer Multifunktionsabsicherung. Also man kann das ja auch über die OpenSSL-Tools zum Beispiel sich ja dadurch transparent einen Kanal zu einem beliebigen Port aufbauen und innerhalb dieses Kanals kann man eben dann beliebige Daten transportieren.
Genau. Ja, also was ich eben noch sagen wollte, das, also es gab eben dann dieses TLS 1.0.
Genau,
das von der Geschichte. Noch zur Geschichte. Und das war letztlich so ein leicht modifiziertes SSL 3. Also viele sagen auch, dass SSL 3.1 ist. Und es gab auch bei irgendwelchen Softwaren oder über irgendwas anderes hat sich auch die Software mit der Version SSL 3.1 gemeldet und nicht TLS 1.0. Also sozusagen das ist so der Verbindungspunkt und dann seitdem gibt es halt sozusagen TLS 1.1, 1.2, 1.3 und das war's gerade. Mhm. Also sozusagen der aktuelle letzte Stand ist TLS 1.2. Das ist so die
meist benutzte,
glaube ich, nicht, aber sozusagen das, also wenn man eine gute Verschlüsselung haben will, ausgereift schon und durchdacht und ohne bekannte Fehler, dann muss man halt TLS 1.2 verwenden. Mhm. Und die ganzen anderen Bibliotheken, also die ganzen anderen Protokolle unten drunter, 1.1, 1.0, SSL 3 und so weiter, die haben kleine bis sehr, sehr große Fehler und sollten einfach nicht mehr verwendet werden. Mhm. Also das ist halt der Punkt. Und es gibt halt sozusagen schon seit längerem eine Diskussion um das TLS 1.3. Mhm. Aber das ist halt sozusagen, ja, im Rahmen so einer Arbeitsgruppe diskutiert man darüber, was für Features das haben soll und welche rausfallen sollen und so weiter. Und ich habe jetzt keinen Überblick, wie das sozusagen der Arbeitsstand ist, was da noch zu tun ist und so weiter. Aber die diskutieren schon seit 3 Jahren oder das ist wahrscheinlich sogar noch länger. Also ich glaube, vor 2 oder 3 Jahren habe ich das erste Mal von der Arbeitsgruppe gehört und das ein bisschen am Rande mit verfolgt. Mhm. Und ja, Diskussionen laufen natürlich immer noch. Mhm. Also ja. TLS 1.2 und wenn er zum Beispiel auf google.com geht, mit einem, sagen wir mal, normalen, handelsüblichen Browser, also wenn ihr irgendwie einen Firefox bei euch installiert habt oder einen Chrome und besucht halt die Google-Seite, dann macht die TLS 1.2.
Ja, genau, zwangsweise. Das ist nämlich das Interessante. Google hat vor, aber ich würde sagen, über einem Jahr oder schon noch länger auf eine Zwangsverschlüsselung umgestellt.
Ja, schon vor längerer Zeit.
Genau. So dass man eigentlich gar nicht mehr ein reines HTTP, also ein unverschlüsseltes HTTP, mit dem Server sprechen kann, sondern also, dort einfach zwangsweise auf eine verschlüsselte Verbindung verwiesen wird.
Also nahezu alle Google-Alphabet-Dienste sind verschlüsselt. Also es gibt so, Google kauft ja auch einige Firmen auf. Und bei den sozusagen zugekauften Firmen ist es halt nicht immer so, dass die SSL verwenden und es ist auch nicht, oder TLS. Und es ist auch nicht immer so, dass die Google quasi sofort sagen kann, ab morgen machen wir das, sondern
das geht nicht.
Ich glaube so, ich habe vor kurzem mal so eine Zahl gelesen und ich glaube, es waren 2/3 der Google-Alphabet-Dienste, die verschlüsselt im Sinne von nutzen TLS sind. Und der Rest an dem wird halt gearbeitet, das auch wieder auf TLS zu bringen.
Ja, also. Genau. Naja, und die Frage jetzt im Prinzip, wie nutzt man das selber? Also, ich habe wahrscheinlich sowohl von der Benutzerseite her, wäre ja die eine Sichtweise, aber vielleicht dann auch noch die andere von Seiten des Betreibers.
Also, die Benutzerseite ist aus meiner Sicht zunächst erstmal, wie gesagt, wenn man von dem Standardfall, ich nutze irgendeinen Browser, der irgendwie auf meinem Rechner ist und sitze zu Hause an meinem Rechner mit meinem DSL-Account, bla bla bla, und besuche meine Bank zum Beispiel oder besuche Google oder Wikipedia oder was weiß ich.
Ja, Nachrichtenseiten und diverse.
Ja, Nachrichtenseiten, da wird's schon
eng.
Aber sagen wir, Wikipedia, Twitter, Facebook, Instagram.
Oder besuche den Datenkanal.
Oder besuche den Datenkanal. Genau, das solltet ihr natürlich auf jeden Fall auch tun, das ist ganz wichtig. Und dann gibt man halt einfach so die URL ein, also datenkanal.org. Und dann passiert eigentlich nie viel. Es wird halt die Website angezeigt und das war's.
Genau.
Also das ist
man hat einfach die Inhalte.
Genau, schon alles. Guck gerade mal hier so. Wir haben ja zum Glück den Luxus hier im OKJ, dass es in dem Studio verschiedene
Browser
gibt. Und sogar Windows-Browser, sowas wie ein Internet Explorer.
Nee. Du hast keinen Internet Explorer. Das ist nämlich der neue Edge.
Ach so. Okay, ich blamier mich mal wieder bis auf die Knochen. Also das ist kein Internet Explorer, das ist der neue Edge.
Das ist diese neue Generation, womit Microsoft gefühlt endlich mal den Schnitt tut und aufräumt.
Was räumen die da auf?
Na, die haben diese ganze HTTP Render Engine und alles drunter abgespalten.
Okay.
Und der Browser ist halt jetzt wirklich ein Browser und nicht mehr die Hälfte des Betriebssystems.
Aha, okay. Und sowas.
Also es ist eine komplette Neuentwicklung, die jetzt mit Windows 10 gekommen ist. Und also zum Teil, ich glaube auch schon für Windows 8 noch mit verfügbar ist, aber definitiv im 10 war es jetzt mit drin. Und da ich beruflich halt in der Webentwicklung tätig bin, wir schauen da gerade recht begeistert mit hin, weil da langsam so ein paar Feature Einzug halten, okay, die andere schon seit Jahren haben, aber ja, es könnte halt dann auch endlich mal bei Microsoft kommen.
Also dieser Microsoft Edge, also den ich hier gerade benutzt habe, wie gesagt, da gibt man halt datenkanal.org ein, und also hier sieht man nicht viel, sieht, also man sieht halt sozusagen links so ein, Schloss.
Und, neben der Adresse.
Neben der Adresse. Und das war's. Der Firefox, weiß gar nicht, was das für eine Version ist, vermutlich aber irgendeine aktuelle, zeigt ein grünes Schloss an und davor steht auch HTTPS, datenkanal.org, also das ist ein 45er. Und ja, weitere Browser habe ich jetzt erstmal nie gefunden. Das, also das ist,
aber Chrome macht das dann ähnlich.
Chrome also, macht es vermutlich ähnlich, ja, genau.
Da ist dann auch das Schloss mit da. Genau, da können wir ja vielleicht später mal noch drauf zurückkommen. Denn bei einigen Dingen, wie zum Beispiel bei Banken, wird diese SSL-Verschlüsselung noch etwas prägnanter dargestellt. Okay. Da ist es noch wesentlich deutlicher gemacht, dass man eine verschlüsselte oder die Seite über eine Verschlüsselung aufruft, was auch ganz lustigerweise von was auch lustigerweise eben von Tafte, da habe ich das nämlich jetzt gesehen, als grün, Tafte ist ein Anbieter von diesen SSLs.
Okay.
Zertifikate.
Ach so, ja.
Ich weiß, und die bieten auch grüne SSL-Zertifikate an.
Also
total jetzt bekloppt, aber
also meinst du diese EV-Zertifikate oder was sind grüne Zertifikate?
Na, wenn dann oben in deiner Browserleiste was Grünes steht.
Also das wie hier. Also ich habe jetzt mal so neben dem Datenkanal halt Sparkasse Jena Saale-Holzlandkreis aufgerufen und genau, und da ist es halt so ein grünes Zertifikat, das was Jörg meinte. Und da steht halt eben das Schloss. Und daneben steht nochmal in grüner Schrift Sparkasse Jena Saale-Holzland.de.
Aber was vielleicht der Unterschied an diesen Zertifikaten ist oder was mir damit besonders ist, können wir ja nochmal im Laufe der Sendung oder später mit ermitteln, erläutern. So rum.
Genau. Und wenn man jetzt. Hatte nämlich durch Zufall am Wochenende mitgekriegt, man kann auch die Webseite bahn.de mit HTTPS besuchen. Ach nee, hier geht es in dem Falle.
Krass.
Und da war es so, dass die reine bahn.de Seite, wie man so schön sagt, Mixed Content hatte, also vermischte Inhalte sozusagen. Das ist eine andere Meldung. Und da war das eben doch nie grün. Also jetzt mittlerweile scheint es besser zu sein und die Seite ist grün. Also es gibt da so eine Abstufung, also wenn man sozusagen so eine Webseite besucht, kann eben sowas so das Grüne sein mit irgendeinem Namen. Also das ist halt gerade so bei Banken der Fall oder auch bei irgendwelchen größeren Unternehmen, die halt einfach letztlich mehr Geld in die Hand nehmen und ein tolles grünes Zertifikat kaufen. Und ja, wir haben nicht so ganz so viel Geld in die Hand genommen, sondern wir haben ein sozusagen normales weißes Zertifikat nur genommen. Und, aber immerhin, bei uns ist ein grünes Schloss dran.
Ach so, nee, eigentlich, wir haben auch kein weißes, na gut, ein White Card. Nee, ein White Card ist was anderes.
Okay. Nee. Ja. Also wir haben schon sozusagen ein weißes, also vielleicht kommen wir dann auf die Unterschiede nochmal zu sprechen, Zertifikat. Und also letztlich am Ende gibt es wenige Unterschiede in der Sicherheit, würde ich sagen. Also es gibt theoretisch sozusagen diesen Fall, dass diese grünen Zertifikate mehr und besser und schöner und überhaupt geprüft werden. Da ist es aber auch schon zu Problemen gekommen, dass es eben doch nicht ganz so gut geprüft wurde, wie es angenommen wurde, dass auch die Eigenschaften, also gibt es auch bestimmte Eigenschaften, die dann an die Verschlüsselung gestellt werden, die auf dem Papier da sind, aber in der Praxis eben auch nicht durchgehalten werden. Also wie gesagt, auf dem Papier, in der Theorie sind diese grünen Zertifikate ein bisschen sicherer, aber ich würde sagen, dass die Unterschiede zum normalen Zertifikat, wie wir es verwenden, ist eigentlich marginal.
Das Einzige, was man wirklich damit mit Sicherheit sagen kann, da hat einfach jemand mehr Geld in die Hand genommen.
Genau, das ist richtig.
Der hat wirklich ein Interesse daran, ein Zertifikat zu holen. Genau. Und hat das nicht so
Denn, also wir haben es jetzt schon immer so ein bisschen einfach mit einfließen lassen, so diese Arbeit mit den Zertifikaten, also auch aus Richtung des Betreibers her, also wer eine Webseite betreibt und dementsprechend selbst verschlüsseln will oder mit seinen Besuchern die Verschlüsselung haben möchte, der muss halt irgendwie an so ein Zertifikat kommen. Aber zuvor vielleicht nochmal der Punkt, eben als Benutzer ist es heutzutage für mich super einfach, solche Programme eben wie der Browser unterstützen ganz einfach die Verschlüsselung.
Ja.
Sie ist zum guten Teil einfach auch in die Protokolle eingebaut, also wie in das HTTP-Protokoll ist halt die Möglichkeit einfach vorgesehen, der Redirect auf einen anderen Port und dementsprechend ist klar, auf diesem Port geht es nur verschlüsselt weiter.
Genau.
Die Konsequenzen und technischen Sachen, Spielereien, die nämlich darunter noch alles ablaufen und die Schwierigkeiten dessen, können wir dann ja auch vielleicht im späteren Teil der Sendung oder gar in einer folgenden Sendung.
Genau, also wir haben auch im Vorfeld so ein bisschen diskutiert, vermutlich werden wir auch die Sendung ein bisschen aufteilen, weil also das ganze Thema TLS sehr umfangreich und komplex ist und also wir werden halt so ein bisschen quasi Überblick geben. Und dann beim nächsten Mal noch ein paar, sagen wir mal, Spezifika erklären. Also es ist halt auch so, dass eben seit Snowden sich viele das Protokoll nochmal tiefer und genauer angucken, ist so mein Eindruck. Und eben auch viele da Fehler feststellen, Angriffe feststellen. Und deswegen mussten eben diese ganzen Protokollvorversionen, also gelten eben heutzutage als nicht mehr sicher und man sollte eben nur noch die aktuelle TLS 1.2 einsetzen. Und das, also die Angriffe sind zum Teil recht interessant, aber ich denke auch, um die ein bisschen sinnvoll zu erklären, sollten wir uns ein bisschen Zeit geben und auch euch ein bisschen Zeit geben. Und das jetzt in 2 Stunden zu pressen, muss nicht sein. Und auch sozusagen, man gibt ja dann immer Lösungsansätze, was man dann machen kann. Und was ich auch schon sagte, man kann dann also mit irgendwelchen HTTP-Headern rumspielen und Zeug machen. Und das, versuchen einiges hier in der Sendung zu klären und einiges dann halt auch in einer folgenden Sendung nochmal.
Ja, genau. Also für euch im Prinzip draußen als Besucher von Webseiten oder eben als die Leute, die im Internet unterwegs sind, ist die Verschlüsselung zu verwenden teilweise sehr einfach, weil eben auch die Webseitenbetreiber darauf achten.
Ja.
Zum Teil muss man es halt auch manuell tun, denn ich beobachte selbst im Prinzip bei Shops, also wo man wirklich bestellt und seine persönlichen Datenname, Anschrift und ähnliches übermittelt, dass solche Sachen nicht mal verschlüsselt passieren. Aber oftmals ist es auch wirklich nur eine Unachtsamkeit, sagen wir, des Betreibers, denn sie haben in der Regel ein HTTPS mit dabei. Das heißt im Prinzip, wenn ihr dann oben in der Adresszeile selbstständig das HTTPS vorne ergänzt oder aus dem HTTP ein HTTPS macht, dann kann es oftmals auch schon funktionieren, sodass diese Datenübertragung abgesichert ist.
Genau. Und also wenn ihr das nicht ganz per Hand machen wollt, gibt es noch eine Lösung oder so einen Lösungsansatz zumindest. Und zwar gibt es von der EFF, der Electronic Frontier Foundation, in den USA ein Plugin für verschiedene Browser, also Firefox, für Chrome, auch für den Android Firefox, was man so installieren kann. Das heißt HTTPS Everywhere, also HTTPS überall. Und das führt einfach so eine Liste von Seiten mit, wo das Plugin weiß, da gibt es auf jeden Fall eine TLS-Unterstützung. Also man kann dort HTTPS eingeben und es leitet sozusagen automatisch auf diese HTTPS-Seite um, ohne dass man irgendwas machen muss. Man gibt halt seine normale URL ein und dann wird man einfach umgeleitet. Und das ist eigentlich ganz hilfreich für gerade solche Seiten, die Jörg jetzt sagte, die das nicht standardmäßig haben, kann man dann das einfach hier installieren und dann muss man immer dran denken, HTTPS auch wirklich einzugeben. Genau, also Firefox, Chrome und Opera sind die 3 Browser,
die unterstützt werden.
Genau. Ja.
Eventuell nochmal, also diese leicht ketzerische Frage, weil ich da auch warum im Prinzip Everywhere? Also das ist so ein bisschen, du hast jetzt auch mit dieser Snowden-Geschichte schon, aber für mein Gefühl ist im Prinzip auch wirklich dieses überall die Verschlüsselung gekommen, also inklusive Wikipedia und ähnlichen Seiten, die zum Großteil halt öffentliche Inhalte darstellen oder also ja haben, die in dem Sinne nichts dieses Persönliche haben. bei vielen Dingen ist es eben die Frage oder eben auch der Besucher bei uns auf der Datenkanalseite. Mhm. Für ihn ist es ja, also wir bieten ihm definitiv diese Option eben für die Verschlüsselung. Aber warum wäre es wünschenswert, nutzenswert?
Aus Prinzip.
Ja.
Also ich sag mal, es kommt halt jetzt drauf an, was für eine Seite man betreibt. Also du hast ja vorhin angefangen mit Shops. Ja, und da ist es halt ist relativ offensichtlich, ja. Dass also an dem Punkt, also man würde als immer naiver Endanwender sagen, also spätestens an dem Punkt, wo ich persönliche Daten eingebe, sowas wie Adresse, Bankdaten, Kreditkartendaten oder auch einen Namen, dann will ich nicht, dass das irgendjemand mitliest. Also und das, man denkt ja auch nicht immer dran, wenn man jetzt irgendwie unterwegs ist, im Urlaub, in einem Hotelzimmer oder irgendwo in einer anderen Stadt, mal in ein Internetcafé geht oder was auch immer, dass man da irgendjemand mitlesen könnte, sondern man will einfach dort so surfen wie überall woanders auch. Und deswegen ist es halt sinnvoll, dort SSL anzubieten oder TLS. Und jetzt haben am Anfang viele Seiten gesagt, okay, die meisten unserer Kunden, die surfen quasi nur die Kataloge ab und die gucken die Bilder an und die gucken mal dies und das und bestellen nicht. Also machen wir sozusagen die normale Webseite auf HTTP-Basis und erst wenn der sozusagen in Checkout geht, also irgendwas in den Warenkorb legt und so weiter, dann schalten wir um auf TLS. Und das klang nach einer guten Idee, so lange, bis jemand gesagt hat, naja, Moment mal, was passiert denn, wenn ich mich in die Mitte dieser Verbindung reinhänge. So, und der Nutzer surft quasi auf der Seite rum, mit per HTTPS, geht dann sozusagen in den Checkout-Prozess. Und was er dann macht, heißt SSL-Stripping. Also von Strip kennt man vielleicht,
runterziehen.
Zieht irgendwas, zieht irgendwas aus. In dem Fall ist die Idee so, dass dieser das Programm, was sich so in die Mitte reinsetzt, zur Shopseite eine SSL-Verbindung aufnimmt und dort die Daten hin und her austauscht, aber zu dem Endanwender, zum Kunden hin, immer nur HTTP-Daten hin und her schickt. Das heißt, ich als Kunde sehe nie, auch wenn ich in den Shop reingehe und dort meine Daten eingebe, dass das irgendwie was mit SSL passiert, sondern es sieht für mich aus immer wie eine HTTP-Verbindung und dadurch kann in dem Falle der Stripper der Fremdstripper sozusagen kann einfach dann mitlesen, was passiert und ist dann dabei. Und ich kriege es gar nicht mit. Ich nehme an, Mensch, was ist denn das nur für ein blöder Shop, der ja noch nicht mal TLS kann. Und wenn ich aber dann trotzdem weitermache und mich nur ärgere und weitermache, dann bin ich halt in dem Falle vielleicht meine Daten los, weil eben der Angreifer in der Mitte sitzt und das mitmacht. Also das ist eine Möglichkeit, wo man es als Anwender gar nicht mitbekommt, dass da jemand in der Mitte sitzt. Oder der andere Fall, der sozusagen weit häufiger diskutiert wird, ist der, dass jemand auch wieder in der Mitte sitzt und sich mir gegenüber als coole Kaufseite ausgibt mit dem Zertifikat und auch das nach hinten weiterreicht. Und hier ist es halt sozusagen, muss mich mein Browser warnen oder mein Browser wird mich warnen. Eventuell es hängt ein bisschen nach Einstellung ab und so weiter. Aber im besten Fall warnt mich der Browser und ich muss halt die Warnung wegklicken. Und wenn man es geschickt macht und je nach Konfiguration etc., warnt auch der Browser da gar nicht. Also das kann auch noch passieren. Das ist, gibt also hier verschiedene Möglichkeiten. Also sozusagen, man setzt jemanden in die Mitte, deswegen heißt der Angriff auch Man in the Middle, also Mann in der Mitte Angriff. Und dann kann derjenige halt mitlesen. Und sozusagen, es reicht halt einfach schon, wenn die Seite irgendwie eine Eingangsseite hat, die mit HTTP losgeht, wo man so die ersten Seiten nur mit HTTP ansurfen kann, dann kann dieses Stripping dann einsetzen und derjenige kann mitlesen.
Denn was ich im Prinzip sehe, und das ist ja eben genau dieser Angriff, den du jetzt beschrieben hast, man macht sämtliches Proxying kaputt. Also alles, was im Prinzip sich in den letzten Jahren etabliert hatte, diese HTTP-Caches, diese Proxys, die zwischen immer mit existierten, die auch Probleme verursachen können und auch massiv Probleme verursacht haben. Dafür gibt es genügend Beispiele. Aber diese Technologie wird komplett kaputt gemacht. Weil diese Technologie ist genau dieser Man in the Middle per Definition. Ja. Und an der Stelle hat man keine Chance mehr. Also Das sehe ich im Prinzip so als dieses ganz krasse Ding, dass einfach solche Techniken kaputt gemacht werden. Und umgekehrt, weiß ich gar nicht mehr genau, wie es im HTTP-Standard verankert war oder sowas. Aber ich dachte, da waren auch solche Sachen dabei, dass SSL, also verschlüsselte Sachen, eigentlich nicht gecached werden sollen auf Browserseite.
Also ich würde jetzt sagen, der HTTP-Standard hat damit gar nicht am Hut, dem ist das völlig egal. Das ist eine Entscheidung von den Browsern. Also was der Chrome zum Beispiel macht, wenn er Seiten bekommt, die ohne gültiges Zertifikat ausgeliefert werden oder mit, also irgendwie Zertifikatsprobleme haben im weiteren Sinne, dann cached er die nicht zwischen. Dann werden die gar nicht erst gespeichert, sondern also immer wieder neu geladen.
Und eben das andere, was Jens jetzt auch mit so ein bisschen hat anklingen lassen, was ich einfach auch beobachte, massiv wird in Firmen, also in Firmennetzwerken, das SSL geknackt. Du kriegst, das ist halt wiederum der andere Punkt, jetzt innerhalb von Firmennetzwerken oder sowas ist diese Illusion da, man wäre sicher, man hätte eine verschlüsselte Verbindung, aber in Wirklichkeit wird hintenrum von der Firma in der Regel das geknackt, die Verbindung über technische Möglichkeiten, die man genau eben im Firmenumfeld hat, weil man da die Rechner kontrolliert.
Genau, und da ist das Schlimme halt, dass man das als Endnutzer nicht merkt.
Richtig.
Also wenn sie es halt clever anstellen oder korrekt machen, aber das ist in der Regel dann Standardfall.
Genau.
Und das ist halt in der Tat ein Problem. Deswegen, also sage ich auch mal, wenn ich mal so einen öffentlichen Vortrag zu diesem Themenbereich halte, also selbst wenn es die Firma erlaubt, private Sachen sollte man nicht in der Firma machen. Das ist halt, weil hier merkt man es auch gar nicht mehr. Man wähnt sich im Gefühl der Sicherheit, Seite ist verschlüsselt, die kann ja niemand mitlesen. Und was ist der Admin sitzt da und lacht sich ins Fäustchen.
Wie viele Tippfehler oder sonstiges man wieder mal in der E-Mail hat.
Genau. Also das ist halt bei Firmen so, weil die Rechner hat man in der Regel nicht unter eigener Kontrolle, sondern stehen unter fremder Kontrolle. Das ist halt sozusagen quasi die Bedingung. Und ja, dann kann man halt nichts mehr machen. Also das kriegt man so als Endadmin dann nicht mit, sondern man ist der Meinung, ja, ist alles super, alles fein und ist aber nichts fein.
Genau.
Ich meine, das Einzige, was hier nicht funktionieren dürfte, also der Chrome, also zum Chrome und auch Firefox, glaube ich zumindest, also bei Chrome auf jeden Fall, bei Firefox, lass mich mal zu Ende reden. Also wenn man mit Chrome auf die google.com-Seite geht, da sollte der Firefox rumschreien. Weil der, soweit, also meines Wissens in dem Firefox und auch im Chrome und auch Safari, glaube ich, die Prüfsummen für das Zertifikat hinterlegt.
Also
zwar auch in einer Art und Weise, dass, was sich nicht von außen fälschen lässt.
Aha.
Aber das, wie gesagt, das ist jetzt auch wieder Punkt gesundes Halbwissen. Das habe ich noch nie ausprobiert, habe ich jetzt auch keine Erfahrung mit diesem Gebiet.
Also ich kann es mal ausprobieren, rein praktisch. Ich habe einfach, meine Beobachtung ist einfach, es wird mit massiven Kampfmitteln nämlich rangegangen und das Betriebssystem schleust in jegliche Installationen der Browser, nämlich Add-ons, also einfach solche Plugins und Erweiterungen ein und eben ihre eigenen Pseudo-CAs.
Okay.
Also die Firmen-CA wird überall gnadenlos reingedrückt. Und da glaube ich auch Chrome mit auf die CA vom Dings zugreift, vom Betriebssystem.
Ja, Chrome auf jeden Fall.
Weil es nämlich auch eben erleichtert, in dem Sinne die Arbeit innerhalb einer Firma, innerhalb des Firmennetzwerkes, hat man auch automatisch die Firmen-CA drinne. Und mit der lässt sich dann wiederum alles ausstellen. Ich werde es mal ausprobieren, ob eventuell so ist, dass sinnvoll im Code derartige wenige Seiten verankert sind, dass das in dem Sinne durch den Quelltext, sage ich jetzt mal, geschützt ist. Aber die Masse der Webseiten, die halt nicht so einen Exklusivstatus haben, die können nur, ich sag mal, eigentlich die normalen TLS-Mittel nutzen und die werden genau über irgendwelche Plugins ausgehebelt. Also das ist halt meine Beobachtung. Mit jedem Browser-Update, mit jeder Browser-Neuinstallation wird ein Plugin mit hinten rein installiert über die normalen Möglichkeiten und Wege, die ja die Browser zur Verfügung stellen. Und an der Stelle hat man dann mehr oder weniger den Chartcode direkt mit dem Browser und der eröffnet dann halt die Möglichkeiten, um auch außerhalb des eigenen Rechners, also auf einem Surfer, also ich sag's mal namentlich, an der Firewall den Datenverkehr abzugreifen, entschlüsselt, den entschlüsselten Datenverkehr abzugreifen. Und in dem Sinne ist da eigentlich keine Möglichkeit, das in abzuwehren. Beziehungsweise man kann es auch feststellen. Also das, was ich gemerkt habe, eben diese Pseudo-CA erstellt natürlich immer wieder Zertifikate on the fly. Also genau. Immer wieder, wenn ich eine neue Seite besuche, machen die im Hintergrund das passende Zertifikat dazu, damit das Ganze für den Browser im Rest des Ablaufs echt aussieht. Und das erkennt man aber auch, wenn man das nämlich prüft. Wenn man als Benutzer auf einer verschlüsselten Seite ist, auf einer so HTTPS-Seite, also Beispiel eben auf datenkanal.org, und oben auf dieses kleine grüne Schloss klickt, das, über was wir eben schon gesprochen hatten, links neben der Adresse, da kann man ein Fenster öffnen, was einem genau Informationen zum Sicherheitsstand der besuchten Webseite gibt. Also einerseits eben bei unverschlüsselten Seiten bekommt man da die Aussage, dass die Seite eben unverschlüsselt ist und dass an der Stelle kein Schutz vorliegt. Bei einfachen Verschlüsselungen beziehungsweise allgemein bei den Verschlüsselungen kriegt man dann entsprechend die Informationen über den Aussteller eines solchen Zertifikats beziehungsweise eben auch den Zertifikatinhaber oder den Zertifikatbeantrager an der Stelle, so dass man an der Stelle eben prüfen kann, redet man mit dem man will. Sprich, hier an der Stelle steht nämlich dann immer die ausstellende CA, nicht irgendeine der großen Bekannten drinne, sondern es ist wirklich dann die gefälschte.
Ja.
Also im krassesten Falle findet man dann plötzlich den Firmennamen als Aussteller des Zertifikats für die Bank. Und da sollte man dann so echt mal hellhörig
werden. Also den Firmennamen der eigenen Firma wollte.
Ja, richtig. Den Namen der eigenen Firma als Aussteller des Zertifikats für die Bank oder für google.com.
Genau.
Also da ist dann wirklich ein bisschen Achtung geboten, beziehungsweise spätestens dann weiß man, dass ein Man in the Middle mit dabei ist.
Aber ich meine, wir sind natürlich jetzt schon relativ weit
tief in das Thema
reingerutscht, was wir gar nicht wollten. Ich habe halt nebenbei versucht, mal nach dem Chrome zu gucken, aber hier auf dem Rechner im Studio ist kein Chrome installiert und ich habe mit meinem Chrome kein Internet. also insofern.
Wir prüfen das nochmal und.
Genau. Also was bei dem Chrome ziemlich cool ist, muss ich sagen, man kann so relativ gut unter die Motorhaube beim Chrome gucken. Also du kannst, beim Firefox gibt es ja irgendwie About, Doppelpunkt, Preferences oder About irgendwas. Mhm. Und bei Chrome sind es halt Chrome Doppelpunkt // URLs. Und dann gibt es Chrome Doppelpunkt // net-internals. Heißt das. Mhm. Und da kann man also sowas wie HTTP2-Eigenschaften angucken, man kann eben auch verschiedene andere Sachen angucken und sowas wie so, in dem Fall heißt es HSTS. Also es ist halt auch so ein, da will ich eigentlich später nochmal dazu kommen, was cool. Ist. Also da kann man halt so ein paar Eigenschaften zu SSL, TLS-Sachen mit angucken.
Allgemein oder zu der aktuellen Verbindung?
Nee, zur aktuellen Verbindung oder zur gespeicherten Verbindung. Also man kann dort auch sozusagen selber sagen, datenkanal.org hat halt eine SSL-Verschlüsselung und die Prüfsumme von dem Zertifikat ist so und so.
Mhm.
Und das ist eben das, was ich vorhin meinte, dass ich glaube zumindest, dass es irgendwo im Code das mitgeliefert wird, dass da drin steht, google.com hat Zertifikat mit dem PIN, also man spricht hier von PINs, so und so. Und dann gibt es halt eine eindeutige Prüfnummer und wenn der Chrome dann irgendwie was anderes sieht, dann schreit rum und sagt hier unsichere Verbindung. Aber das muss Jörg vielleicht nochmal ausprobieren, ob das so klappt oder ob das sein Modell immer noch funktioniert. Das weiß ich nicht.
Ja genau, ob dann in dem Sinne passenden Plugins auch das aushebeln. Denn das ist im Prinzip ja auch wiederum eine Möglichkeit, genau führt, also du sprachst jetzt krass diese Prüfsummen an, diese Fingerabdrücke, Fingerprints sind es ja, dass man die am Ende eben genau prüft. Also wenn man sich wirklich sicher sein will, dass man mit seiner Bank kommuniziert, dann sollte die Bank einem eigentlich mit dem Begrüßungsschreiben auch die Fingerabdrücke des SSL-Schlüssels liefern, sodass man da oben in der Adressleiste auf das grüne Schloss klicken kann. Ich sage jetzt mal krass, noch 2-3 Klicks mehr und bekommt dann vom Browser dem Fingerprint präsentiert, mit dem sich im Prinzip der Surfer gemeldet hat.
Genau. Und in der Tat machen das Banken auch manche.
Echt?
Also ich sage mal, eine Bankengruppe, will ich mal sagen, kenne ich. Oder die hat es, also ich weiß nicht, ob sie es jetzt immer noch machen, aber die haben es eine ganze Zeit lang gemacht. Das war nämlich die Sparkassengruppe. Also wenn man bei der Sparkasse Online-Banking gemacht hat, bekam man dann halt einen Brief mit ein paar Informationen und ich glaube, oben rechts irgendwo stand der Fingerabdruck des Zertifikats. Richtig auf dem Zettel, auf dem Brief mit angedruckt. Und dann kann man halt seinen Browser öffnen und gucken, was steht auf meinem Brief drauf und was zeigt mir der Browser an. Und das sind halt immer so Zahlen 0 bis 9 und Buchstabe A bis F. Mhm. Und das muss man dann halt in dem Falle vergleichen und dann ist man fertig. Und wenn das stimmt...
Also dann kann man sich sicher sein, weil dann hat man im Prinzip zwei Wege, den unabhängigen Papier, den Briefweg, über den man die Informationen erlangt hat und eben den elektronischen Weg. Das ist ja wirklich vorbildlich.
Genau.
Und das auch wirklich unaufgefordert waren also, diese Informationen von dem mitgeliefert.
Also wie gesagt, früher war es so, ich mache einen Online-Banking-Vertrag, kriege dann irgendwann die Unterlagen zugeschickt und in diesen zugeschickten Unterlagen ist standardmäßig der Fingerabdruck mit ausgedruckt.
Wow.
Und das ist erstmal toll.
Ja, eben für Techniker oder sowas, da mit das Herz auf.
Genau, genau. Und ich habe dasselbe damals versucht, bei meiner Bank raus zu extrahieren, als ich da Online-Banking gemacht habe. Und das war so ein Kampf gegen Windmühlen. Ich weiß nicht, ob ich es am Ende gekriegt habe oder nicht, aber es ist halt, ja, ging halt nicht.
Zumal, dass die Leute, mit denen man kommunizieren kann, überhaupt nicht wissen.
Ja, genau.
Da stößt man erstmal auf die Wand der Unwissenheit. Und bis es dann der Einzige sagen kann im Unternehmen.
Genau. Also das ist halt sozusagen dann die Schwierigkeit. Also sobald man, ich sag mal, Probleme hat, sobald das TLS eben nicht mehr so richtig gut funktioniert, wie ich gebe die URL ein, der Browser prüft das Zertifikat, alles ist gut. Also wenn das nicht klappt, ich sag mal, dann ist man oftmals eigentlich verloren, beziehungsweise dann braucht man auf einmal wirklich technischen Sachverstand, um dann diese Meldung vom Browser identifizieren zu können und dann zu wissen, was wollen Sie denn eigentlich von mir hier und was soll das? Also das ist halt schon ein Problem. Also ich kann mich erinnern, dass ich vor 2 Jahren muss das gewesen sein, muss ungefähr 2 Jahre her sein, da hat der Landtag in Thüringen, also noch in der 5. Legislaturperiode, hat beschlossen, dass man sich jetzt um Ende-zu-Ende-Verschlüsselung kümmert. Das heißt, die öffentlichen Stellen sollen halt TLS einsetzen für ihre Webseiten und auch für die Kommunikation GNU-PG. Und das habe ich natürlich erstmal freudestrahlend zur Kenntnis genommen an meinem Rechner, habe mich sehr gefreut. Und habe da ein bisschen Zeit verstreichen lassen. Und dann habe ich mir gedacht, naja, jetzt muss ich doch mal gucken, ob da sich irgendwas getan hat. Und ich habe in dem Fall einfach mal alle Abgeordneten mir angeguckt, habe mir geguckt, wie kann man mit denen kommunizieren. Meistens kann man per Mail erreichen. Und dann habe ich geguckt, okay, Mailadresse habe ich, wie kann ich die vielleicht irgendwie über GPG erreichen? Und genau dasselbe habe ich mit den Fraktionen gemacht. Also auch bei die Fraktionswebseiten angeguckt, wie kann ich die kontaktieren, kann ich die mit GPG kontaktieren? Und zum Zweiten, kann ich die Webseiten vielleicht mit TLS, also mit HTTPS, meinlieblingsabgeordneter.de abrufen? Und naja, das Ergebnis war ernüchternd. Also wie gesagt, es war 2014, das war leider damals auch kurz vor der Wahl, deswegen hatte das ganze Thema natürlich keine unglaublich hohe Priorität. Ich kann mich noch erinnern an die Fraktion, also war damals im Landtag die CDU, die SPD, die Grünen, die FDP und die Linken. Genau. Also ich glaube, bei CDU ging gar nicht. Also da gab es weder TLS noch irgendwie oder PGP, genau. Obwohl die sozusagen als Regierungspartei das auch mit eingebracht hatten. Bei der SPD, glaube ich, als ich die Seite per TLS aufrufen wollte, gab es irgendwie eine obskure Fehlermeldung. Und Schlüssel auch nicht. Der erste Hoffnungsschimmer war dann die FDP. Da hatte ich irgendwie FDP, HTTPS, irgendwie FDP Thüringen oder ich weiß nicht mehr, wie die URL war, eingegeben. Und da gab es eine Warnung, eine Fehlermeldung, bitte gehen Sie doch mal auf die Seite. Und dann bin ich HTTPS die Seite gegangen. Und
Ich glaube, dann gab es noch eine Umleitung und dann wurde ich dann wieder zurückgeleitet auf http://fdp-thüringen mit so einem Kommentar, Verschlüsselung ist bei uns nicht möglich.
Oh.
Mhm. Also irgendwie so. Also,
aber Sie kannten schon mal das Thema.
Ja, genau. Also, okay. Dann, dann hat die beiden Grünen, Grüne-Fraktionen geguckt, Zertifikatswarnung. Mhm. Und also es war irgendwie grüne Fraktion, also .thüringen.de, also die wurden direkt vom Land Thüringen auch gehostet. Mhm. Also Zertifikatswarnung, und ich glaube zum einen, weil eben der Name falsch war, also das war nur es war ein grüne Fraktion-Zertifikat, aber es war in dem Fall im November abgelaufen. Im November 2013 war das abgelaufen. Okay. Da habe ich dann den Damen und Herren Administratoren eine Mail geschrieben, bitte kümmert euch mal drum. Und wenn man sozusagen das weggeklickt hat, diese Warnung, wenn man gesagt hat, okay, das wird schon passen, dann hat man in der Tat auch eine HTTPS-Seite gekriegt. War immerhin schon mal ein Fortschritt. Aber also, GPG-Schlüssel war trotzdem nicht zu sehen. Also,
ja. Ach so, der war nicht da.
Genau. Und dann habe ich noch die linke Fraktion angeguckt. Und da war es so, wenn ich HTTPS, keine Ahnung, linke Fraktion Thüringen, oder ich habe die URLs nicht im Kopf, bin ich einfach auf eine SSL-Seite gekommen, alles ging gut.
Oh.
Und dann habe ich halt in den Kontakten rumgeklickt und da gab es halt irgendwie Mailadresse, Fraktion, Ad so und so, oder wie gesagt, Adresse weiß ich auch nicht mehr. Und wenn Sie sicher mit uns kommunizieren wollen, hier ist unser PGP-Schlüssel. Oh. Da hatte ich eigentlich nur noch zu bemängeln, dass es quasi standardmäßig SSL sein müsste noch, aber eigentlich war das schon
vollumfänglich dort umgesetzt, genau, ne? Der Beschluss.
Ja, also das war schon sehr gut. Und ja, wie gesagt, ich habe den einzelnen Abgeordneten angeschrieben. Es gab genau zwei Abgeordnete, die TLS hatten und einen KnuPG-Schlüssel. Also das muss man hier lobend erwähnen, Doc Adams, der war damals Fraktionsvorsitzender von den Grünen. Und die Katharina König, die auch schon mal bei uns im Datenkanal war. Da deren Abgeordneten-Webseiten hatten beide TLS-Verschlüsselung und einen KnuPG-Schlüssel, mit dem man kommunizieren konnte. Und dann gab es eine ganze Reihe von Abgeordneten, die auch TLS hatten auf ihren Webseiten. Also meistens waren es SPD-Abgeordnete. Da scheint so ein Angebot zu geben für die Abgeordneten. Das heißt sozinet.info und das ist halt auch verschlüsselt. Es gab jemanden von der FDP, der hatte so eine WordPress-Seite genommen, die halt auch TLS anbietet. Und noch ein paar andere Leute, also, habe ich jetzt nicht im Kopf. Also ich habe damals in meinem Blog das auch mit länglich kommentiert.
Und Adresse? Wo hast du?
Ne, hat kubizil.de/blog.
Aha.
Ich werde das dann nochmal mit verlinken in den Shownotes. dasselbe habe ich dann nochmal gemacht, jetzt nach der Wahl, weil dann hatten sie ja Zeit, sich drum zu kümmern und so weiter. Und es gab auch eine neue Partei, ja immerhin, die man dann auch befragen kann. Und es gab, ich glaube, dann eine Verdopplung der Leute, die einen PGP-Schlüssel haben. Also wir sind 2 auf 4.
Ja, das dachte ich mich auch.
Also noch die Dorothea Marx, die Vorsitzende vom NSU-Untersuchungsausschuss, hat einen Schlüssel. Und ich glaube, die Madeleine Henfling, die wir auch im Datenkanal hatten, ich glaube, die hat auch einen Schlüssel. Vielleicht sogar noch jemand. Aber auf alle Fälle gab es mehr Einzelpersonen und auch die SPD-Fraktion hat einen KnuPG-Schlüssel dann gehabt. Also das war so. Ja, und dann ansonsten hat sich eigentlich wenig verändert. Wie gesagt, die AfD war neu im Parlament. An die Webseite kann ich mich jetzt gar nicht mehr erinnern. Ich hatte halt auch dort die Abgeordneten angeschrieben. Und also, wie es oft so ist, kriegst du halt von wenigen Antwort. Also auch von den AfD-Leuten habe ich nur eine einzige Mail bekommen. Das war von dem Herrn Brandner, der, ich glaube, stellvertretender Fraktionsvorsitzender ist, die einen Satz beinhaltete: Was wollen Sie denn?
Echt?
Ja. Was ich sozusagen für die Partei, die sich ja Bürgerbeteiligung und Kommunikation mit den Leuten da auf die Fahne geschrieben hat, ein bisschen merkwürdig fand. Aber na gut, so ist es halt. Und bei allen anderen war auch da noch das wenig im Fokus. Und ich wollte das eigentlich nochmal dann nachfassen und nochmal die wieder ein bisschen prüfen und gucken und so weiter. Aber ja, Zeit ist mir dann auch irgendwie weggelaufen. Also es war auch so, dass einige Fraktionen, eine Fraktion, sondern Abgeordnete, die haben mir geschrieben, ja, sie haben irgendwie Ende des Jahres so eine Art Workshop intern, wo sie eben zum Umgang mit diversen Tools lernen und so weiter. Und eventuell hat sich jetzt auch da was verändert und es gibt mehr Verschlüsselung, was die Seiten betrifft, so weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall gibt es erstmal einen Beschluss, auf den man sich beziehen kann und dann sagen kann, hier, liebe Leute, guckt euch das mal an. Und macht immer was. Aber jetzt, genau, jetzt sind wir eigentlich immer noch bei der Frage, wie geht das eigentlich? Also jetzt habe ich sozusagen den Endanwender, die Endanwenderseite betrachtet. Und wir haben natürlich jetzt erstmal nur den Fall uns angeguckt, wenn alles funktioniert mit diesen Abweichungen, wenn Firma halt hier so einen invasiven Proxy mit haben. Wie gesagt, ich würde dann gerne nochmal später drauf zurückkommen, auf den Fall, wenn was schief geht. Okay. Dann sieht man auch als Nutzer wieder was, aber was ich gerne jetzt diskutieren würde, wäre eher der Fall, jetzt bin ich Serverbetreiber und habe halt irgendwie einen Plan, eine Webseite zu machen. Und wenn ich sozusagen dann meine Webseite irgendwie absichern will, was muss ich da tun, was muss ich da einrichten und so weiter und so fort. Und bevor wir das machen, ist wieder mal so ein guter Punkt, ein bisschen uns auszuruhen. Genau. Unsere ganzen Köpfe mal entspannen zu lassen. Und Jörg hat wieder ein bisschen Musik mitgebracht. Ich weiß nicht, kannst du was dazu sagen, Jörg?
Nee, okay, also gut. Ich kann mich jetzt nämlich auch nicht Musik. Mehr... genau, es ist Musik, es ist Beschallung von der Band Scout, You Don't Know. Und dann hören wir einfach mal rein. We'll be right back.
Ja, dann damit wieder zurück zur Sendung. Das war eben die Band Scout mit You Don't Know. Zu finden ist der Titel und verschiedene andere bei Jamendo.com als großes Musikarchiv, als große Musikauswahl. Und wir sind heute mit dem Thema, also beim Datenkanal, mit dem Thema zu SSL, TLS, also der Verschlüsselung für eine Kommunikation im Internet unterwegs. Bisher hatten wir im Prinzip so diese erstmal die Grundzüge, auch historisch ein bisschen mit betrachtet, was TLS, wie das Ganze entstanden ist, wie so die Abläufe in der Vergangenheit waren. Ja, und eben genau die Seite des Anwenders. Das heißt also, wenn jemand von euch zu Hause im einfachsten Falle den Browser öffnet und eine Webseite besucht, dann ist es möglich oder man kann es in dem Sinne auch erzwingen, indem man ein HTTPS vorne anstellt, dass diese Datenkommunikation verschlüsselt wird, gekennzeichnet durch so ein Schloss neben der Adresse. Und damit sind die Inhalte dieser Verbindung nicht für Leute unterwegs, also nicht für Dritte einsehbar, beziehungsweise nicht so leicht einsehbar. Also.
Ja, wir hatten ja schon ein bisschen diskutiert, was man eventuell machen könnte als Angreifer und was auch gemacht wird, was Jörg sagte. Und wenn man das so will, am besten ist es halt wirklich, so eine Verbindung immer auch zu Hause zu machen, also insbesondere wenn man private Daten austauschen will. Dann, aber mit dem Rechner, den man in seiner eigenen Hand hat, wo man mit einiger Sicherheit davon ausgehen kann, dass es vielleicht, dass der nicht kompromittiert ist wie ein Rechner, der in der Firma steht, dessen Administration einfach irgendjemand anderes in der Hand hat, der vielleicht vertrauenswürdig ist oder auch vielleicht nicht vertrauenswürdig ist.
Aber ich kenne noch im Prinzip den anderen Fall, das haben wir auch früher gemacht. Wir hatten natürlich eben...
Jetzt kommen die ganzen Geschichten hoch. Ich halte mir schon mal die Ohren zu.
Naja, es ist keine Hokuspokus-Technik, sie ist direkt im Wireshark drin.
Das Programm habe ich nie gesehen, nie gehört. Das muss ein Hacker-Tool sein. Ja.
Wenn man eben Zugriff hat auf den Schlüssel, dann ist es also im Prinzip auch mit den Surfer mitkontrolliert, dann hat man auch die Möglichkeit, unterwegs mitzulauschen. Das ist bei ungünstigen Parametern der Verschlüsselung kann man auch den Datenverkehr unterwegs mitlesen. Also da kann man ihn auch entschlüsseln.
Ja. Und ich meine, es gibt so nette Angriffe, die gar nicht die Verschlüsselung brechen, sondern es hat jemand sich quasi einfach, sie haben sozusagen in einem Test Leute bei Google Maps hingesetzt und haben die irgendwie sozusagen die Karten angucken lassen und da ist es auch so, Google Maps sendet verschlüsselte Daten hin und her. Und die haben quasi einfach aufgrund des Datenaustausches, aufgrund des Traffic-Austausches quasi errechnen können, was die gerade öffnen.
Hä?
Müsste das Paper nochmal raussuchen, aber das fand ich schon auch ziemlich krass.
Ja, das ist natürlich wiederum noch eine andere Angriffsebene, wenn man über das Verhalten, also nicht wenn man über die Inhalte, sondern wenn man über die Art und Weise, wie kommuniziert wird oder über die Art, wie kommuniziert wird, also sprich zum Beispiel, es werden jetzt 2 MB übertragen und danach folgt plötzlich ein Block, der hat 4 MB und danach kommt wieder ein Block, der hat 1,8 MB und über so eine Struktur, wenn man die in dem Sinne belauscht, weil das ist unterm Strich, es wird, glaube ich, aber durch die Verschlüsselung etwas vertuscht, wie groß der Dateninhalt ist. Aber halt im Großen und Ganzen nicht sehr, weil man will ja nicht die verschlüsselte Kommunikation wesentlich aufblähen. Und dadurch hat man natürlich dann auch so ein gewisses, ich sag mal, Verhalten, so ein Muster, wenn man von außen zuguckt. Und unter Umständen stellt das nämlich dann ein etwas Eindeutiges dar oder etwas nah, also kann man daran ablesen, wie der Inhalt der verschlüsselten Verbindung ist. Weil eben genau sich die Art und Weise der Kommunikation innerhalb der Verschlüsselung, also die verschlüsselten Daten, dieses Muster sich ja in irgendeiner Form doch wiederum außerhalb, also
bei der Verschlüsselung mitzeigt. Das würde ich jetzt als diesen Angriff deuten, dass man genau das getan hat.
Also ich, wie gesagt, werde diesen Blog-Eintrag mir auch verlinken, der ist jetzt auch schon ein paar Jahre alt. Also da war es eben genauso, dass eben jemand sich Leute hingesetzt hat und gesagt, hier, klickt mal ein bisschen bei Google Maps rum. Und er hat halt im Hintergrund wirklich einfach nur sich die Pakete angeguckt und konnte also einfach mit mehr oder weniger so einer Art statistischen Analyse dann, also was nachgeladen wird und so weiter, eben dann erkennen, wo irgendwo auf der Welt die rumgeklickt haben.
Wobei ich das trotzdem interessant finde, weil diese Bilder oder diese Karren, die da ausgeliefert werden, sind, glaube ich, mal standardisiert. Also von der Bildgröße von...
Wie gesagt, es war 2012. Kann auch sein, dass die das 2012 anders gemacht haben. Ich habe jetzt auch den ganzen... Ich hatte das nur diesen Fakt an sich noch im Hinterkopf. Ich werde das nochmal verlinken, dass der beschreibt es auf seiner Seite und da gibt es auch so ein Video, so Proof of Concept, wie er das gemacht hat.
Aber also, im Grunde, was zum Beispiel jetzt mir als Beispiel mit einfällt, dieses Muster, wie ein Bestellvorgang dann am Ende abläuft, also bei einem Online-Shop oder zum Beispiel auch dieses, wenn man bei einer Bank seine PIN eingibt für eine Überweisung. Ich vermute mal, das wird auch ein ganz charakteristisches Muster sein, über welche Seiten man dann geleitet wird. Sprich, man hat da, sieht da im Prinzip erst, da flitzt der MB durch, dann ist so ein zeitlicher Abstand immer und dass man genau anhand dieses Musters dann wiederum sagen kann, okay, der hat jetzt eine Überweisung getätigt und der hat dieses, der hat eine Bestellung abgeschlossen. In der Bestellung waren so und so viele Produkte enthalten. Ja. Könnte man zum Beispiel auch rückschließen. Man wird wahrscheinlich nicht sagen können, der Betrag der Bestellung war so und so.
Genau.
Aber oftmals helfen ja auch schon solche Informationen überhaupt nur, der hat bestellt, der hat wieder mal auf seiner Pornoseite, also auf gut Deutsch, nächste Woche kommt da oder übermorgen ist da ein Paket zu erwarten.
Genau. Na, also das ist in der Tat so, dass wenn man sozusagen diese Seitenkanäle, wie man so schön sagt, da betrachtet, da kann man unwahrscheinlich viel rauslesen. Also ich kann mich erinnern, auch es gab vor einigen Jahren so ein Paper, die sind mal in Arztpraxen, also da ist jemand aufgefallen, dass in Arztpraxen die Nadeldrucker haben. Also die in also vielen Arztpraxen, wenn das Rezept ausgedrückt wird oder irgendwas, dann geht's und dann hat man sein Ding in der Hand. Und da ist ja die Person auf die Idee gekommen, naja, das macht ja Geräusche. Und die kann man ja aufzeichnen, die kann man auswerten und vielleicht kann man automatisiert sozusagen wieder erkennen, was da gedruckt worden ist. Und der hat es dann halt so ein Testsetup gemacht. Und es war in der Tat so, dass die natürlich das durch das Mitlauschen und das hin und her rutschen da, das wieder regenerieren konnten, was da gedruckt wurde. Also das war vergleichsweise einfacher.
Das, beziehungsweise noch einfacher kenne ich es mit Telefonieren, also das Tonwahlverfahren. Ja. Diese Töne sind ja, haben ja bestimmte Frequenzen, also für Computer oder für die Technik ist das kein Problem. Aber ich kenne es im Prinzip auch, dass Sekretärinnen, die viel telefonieren, können dir aus, also hatte ich es im Prinzip, dass sie aus dem Piepen dir mehr oder minder die Nummer rekonstruieren könnten. Wo du dann eigentlich sagst, halt die Esse fest.
Das ist
ein Ding. Aber diese Töne sind ja wirklich markant. Man merkt da wirklich den Unterschied zwischen der 1 und der 0. Das sind, glaube ich, die größten Sprünge, also die größten Frequenzabweichungen. Und ähnlich merkt man im Prinzip dann auch die 1 und 6 und sowas. Und wer halt viel damit arbeitet, der hört eben beim Piep, 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 welche Nummer das gerade war.
Genau so ist es. Und solche Angriffe gibt es ganz viele. Also so auch was recht bekannt noch geworden ist, ist das iPhone 3, müsste es sein. Das hatte so einen ganz empfindlichen Bewegungsmelder eingebaut. Und da war es halt so, wenn das neben der Tastatur lag, das Telefon, konnte das quasi mitschneiden, was eingegeben wird, weil das hat es durch diese Vibration auf dem Tisch, konnte das mitschneiden.
Cool.
Und also ich glaube, dass es dann, also das ist dann in der Vierer-Version wieder entschärft worden, dieses Gyroskop oder wie auch immer das heißt. Also da gab es auch mal eine Zeit lang so ein Problem und also auch was Verschlüsselung betrifft, da gibt es so Angriffe gegen verschiedene Software, die halt auch auf CPU-Ebene laufen oder man versucht sozusagen so Timing-Differenzen zu messen, also wie lange dauert es, bis eine Antwort kommt und aus der Laufzeit dann wird entsprechend werden Schlüsse gezogen und so weiter und so fort.
Denn das können wir ja im Prinzip in der nächsten oder übernächsten Sendung mal mit ansprechen. Da ist ja im Prinzip bei SSL und TLS sind ja auch interessante Sachen in der Vergangenheit gelaufen. Genau. wo man mal solche Angriffe mal besprechen kann. Ja. Das werden wir uns
zum Genau. Also ich denke, also über das ganze Thema TLS können wir uns strukturiert oder auch weniger strukturiert noch über mehrere Sendungen unterhalten. Also wir haben jetzt sozusagen erstmal nur die eine Seite erzählt, ein bisschen Einstieg. So einführende Worte gemacht, aber wir sind noch gar nicht dabei, erstmal zu erklären, wie das auf der Serverseite abläuft, das werden wir gleich machen. Und dann auch, was wir heute nicht mehr schaffen werden, vermutlich, ist wie das Protokoll. Also wir hatten ja gesagt, wir brauchen irgendwie ein Zertifikat und dann wird irgendwas verschlüsselt, aber ja, wie passiert das eigentlich? Ja, und was muss man da machen? Und das ist nämlich nicht ganz trivial. Und man kann da unglaublich viel falsch machen. Und es ist halt auch unglaublich viel falsch gemacht worden. Hm. Und andere Leute waren dann halt ein bisschen clever und haben das dann entsprechend auch rausgefunden. Und wir werden das versuchen, mal so nach und nach aufzuarbeiten. Und also da haben wir Platz für viele Sachen, viele Sendungen. Und kann man auch dann ein bisschen erklären, was dann gemacht werden muss. Hm. Aber vielleicht ist das ein guter Punkt, um jetzt mal sozusagen zur Serverseite zu kommen.
Genau. Also die Frage im Prinzip, wenn ich eine Webseite betreibe, wo muss ich hinklicken, damit ich dann plötzlich dem Besucher eine verschlüsselte Verbindung bieten kann?
Ja, genau das. Und
also es ist halt nicht mit einem Klick getan, das ist der Punkt. Aber zu einem gewissen Teil ist es recht einfach. Also sind, ich gehe jetzt mal, oder bei solchen Webspace-Anbietern.
Also vielleicht, ich würde hier nochmal einen Schritt zurückgehen, weil, also was ich beobachte, wenn sich Leute irgendwie so eine Webseite klicken, ist es oftmals so, man geht zum Provider, sagt, hier, mein Domainname ist datenkanal.org und der Provider sagt, hier, hast du deine Webseite und da ist irgendwie PHP und MySQL
irgendwas
anderes mit drauf.
Paket.
Genau. Und jetzt kannst du hier loslegen. Aber eigentlich finde ich, ist es ja sozusagen das Stecken, also der hat es sozusagen verschiedene Schritte zusammengepackt. Eigentlich machst du ja, wenn man das ein bisschen aufdröselt, kannst du ja hingehen zu irgendjemanden und da kommen wir wieder zur Sendung mit Lutz, die wir mal hatten, Lutz Donnerhacke, wo wir über DNS-Sec gesprochen haben. Das heißt, du gehst am Anfang ja zu irgendeinem Provider, zu einem Registrar und sagst, hier, ich finde datenkanal.org ist ein cooler Name, den will ich gerne haben. Und dann gibst du dem halt ein bisschen Geld und dann sagt er, hier, ich registriere das für dich, datenkanal.org gehört ab jetzt dir, fertig, mach damit, was du willst. Und damit gehört dir der Name, aber sozusagen dann hast du sozusagen den Namen in deiner Hand, aber mehr hast du noch nie. Also dann ist immer noch irgendwie, jetzt kannst du in deinen Keller gehen, in deine Hardware-Sammlung und vielleicht irgendwie ein Stück Hardware nehmen und sagen, hier, das stöpsel ich jetzt ins Internet an und installiere mir ein bisschen Software und dann betreibst du da meine Webseite drauf. Das könnte halt zum Beispiel gehen. Und dann musst du halt irgendwie irgendjemandem noch beibringen, wenn er jetzt auf datenkanal.org geht, dass er dann auch die Seite findet. Das heißt, du musst irgendwie einen DNS-Eintrag machen und sagen, hier, datenkanal.org ist 1234 und dein Rechner, der in deinem Keller steht, läuft auch unter 1234 und dann ist alles gut. Also das könnte man machen. Üblicherweise ist es dann aber so, dass man dann bei irgendeinem professionellen Anbieter geht und sich dann irgendwie eben ein bisschen Platz auf einer Platte holt mit ein paar installierten Programmen und das dann benutzt. Und da gibt es halt schon irgendwie einen Webserver und es ist wieder so, jetzt kann man das auch wieder auftrennen und sagen, okay, ich habe jetzt einen DNS-Anbieter oder betreibe meine eigene DNS-Infrastruktur und sage, okay, datenkanal.org hat die IP-Adresse so und so. Und dann ist man dann sozusagen erstmal hat man das in der Hand. Also man kann das eben an verschiedenen Stellen auslagern. Und genauso, also so ein bisschen ist es halt auch bei TLS nicht ganz so, aber man kann es halt auch zum Teil sich selber da ein Zertifikat ausstellen und das da machen oder irgendjemand ausstellen lassen und so weiter und so weiter.
Genau. Also eben, wie Sie es jetzt ansprach, wenn man also so eine Webseite betreibt, benötigt man so ein Zertifikat oder
genau.
Das sind dann wieder die Feinheiten. Brauche ich das Zertifikat oder brauche ich die Zertifikatsbestätigung, also die Unterschrift? Das Zertifikat stelle ich ja aus.
Kommt darauf an, ist die korrekte Antwort. Also da müssen wir vielleicht nochmal hier ganz normal weitermachen. Und jetzt ist nämlich halt sozusagen jetzt habe ich meine Webseite, die auf irgendeinem Rechner läuft, und datenkanal.org gehört mir, zeigt auf irgendeine IP-Adresse und die IP-Adresse ist irgendein Rechner. So, und dann ist alles gut. Dann gebe ich halt meine URL ein, ihr kriegt die Seiten angezeigt, könnt den Datenkanal runterladen und dann alles ist fein. Jetzt kommt halt der zweite Schritt, dass wir sagen, Mensch, Verschlüsselung wäre cool.
Genau.
Sagen wir, auf Snowden war vorbei und wir wissen, wir haben alle abgehört und wir brauchen Verschlüsselung.
Ja.
Und ja, das ist so jetzt sozusagen, ja, jetzt kann man sich so jetzt überlegen, wie Verschlüsselung überhaupt funktioniert.
Genau, da müssen wir jetzt erstmal reinsteigen.
Genau. Und also wir haben jetzt nicht mehr so viel Zeit, um jetzt sozusagen lange...
Aber die Grundzüge...
Ich wollte nur so, also wie gesagt, wir müssen jetzt so ein bisschen zum Punkt kommen quasi. Mhm. Und was ein Hauptproblem ist, ist, dass euer Browser... Also er muss ja irgendwie einen Schlüssel bekommen. Also es ist ja irgendwie so, dass wenn euer Browser jetzt mit datenkanal.org redet, dann muss man irgendwie einen Schlüssel aushandeln. So, ich weiß nicht, wer von euch in der Schule manchmal verschlüsselte Nachrichten mit seinen Mitschülern da ausgetauscht hat. Also zu unserer Zeit war das immer noch so irgendwie ein bisschen cool und Mode. Ich weiß nicht, ob das heute noch so ist oder vor 100 Jahren so war. Und da hat man sich auch irgendwie... keine Ahnung, ein verschlüsseltes Alphabet überlegt und dann das verschlüsselt und hinher geschickt. Und hier ist es ist vom Prinzip her quasi genauso ähnlich. Also wenn jetzt mein Browser mit datenkanal.org reden will, müssen die irgendwie einen Schlüssel aushandeln. Nur ist das Problem, dass jetzt mein genannt datenkanal.org ist jetzt gerade neu geschaffen, ihr habt die Seite noch nie gehört, irgendein Freund hat euch davon erzählt, woher weiß euer Browser, mit wem man da redet. Also das ist sozusagen so ein Problem, was man lösen muss. Jetzt könnte man sagen, ja, bei datenkanal.org, da liegt irgendwo ein Schlüssel und der wird übers Internet geschickt. Aber das bringt natürlich nicht, wenn in der Zwischenzeit irgendjemand den Schlüssel abfängt und anderen mitschickt und so weiter. Also man kann sich da viele Angriffe ausdenken. Und irgendwann ist man dann halt auf die Idee gekommen, dass man der Seite ein Zertifikat mitgibt. Also eine Webseite, die hat quasi ein Zertifikat, das ist wie eine Art Ausweis letztlich. Also wie wenn ihr in eurer Tasche einen Personalausweis habt, so weist sich die Seite auch aus. Die geht, also ihr nehmt jetzt sozusagen Kontakt zu Datenkanal auf, dann wird das Zertifikat geschickt und euer Browser prüft das. Und in dem Browser gibt es halt so eine CAs, das ist der Begriff, ist euch schon mal gefallen, also Zertifizierungsautoritäten, ist so die 1:1 Übersetzung aus dem Englischen, also Certificate Authority ist der Fachname. Und diese prüfen dann, haben quasi den Ausweis geprüft und elektronisch unterschrieben. Das ist also wie bei eurem Ausweis, den ihr in der Tasche habt, den habt ihr vom Bürgeramt gekriegt und der hat so ein paar Eigenschaften, wo die Echtheit bestätigen. Und hier bei diesem Zertifikat wird das halt auf elektronischen Weg dann entsprechend gemacht. Genau, und wenn der Browser dann der Meinung ist, das ist alles fein, dann akzeptiert er das, dann wird halt noch ein anderer Schlüssel ausgehandelt und dann wird verschlüsselt. Und das, was Jörg jetzt meinte, ist sozusagen, in dem ersten Schritt braucht man irgendwo erstmal das Zertifikat. Man muss irgendwie das bekommen und zu so einer CA gehen. Hm. Und glücklicherweise gibt es da ganz viele davon.
Ja, ja. Und, everyone should have one.
Ja, genau. Und es gibt jetzt verschiedene Wege, die man gehen kann. Also das, was Jörg angesprochen wurde, das ist eigentlich so einer der vermutlich meist benutzten Wege. Das heißt, man stellt selbst ein Zertifikat aus. Also man macht ein Zertifikat, da schreibt man rein, was die Webseite ist datenkanal.org und was ist, wir sitzen halt in Thüringen und unsere E-Mail-Adresse ist webmaster@datenkanal.org und bla bla bla, kann man halt also verschiedene Eigenschaften reinsetzen. Und was man dann macht, ist, man bittet sozusagen die CA darum, das Zertifikat zu unterschreiben. Also rein technisch gibt es so einen Signing Request, ein Certificate Signing Request, den man dann hinschickt. Und jetzt ist halt die CA, die sich dann überlegen muss, unterschreibe ich das oder unterschreibe ich das nicht? Mhm. Und dann geht so ein Prüfprozess los. Also da ist es halt so, dass jetzt in unserem Fall oftmals einfach nur geguckt wird nach der E-Mail-Adresse. Kann jemand die E-Mail-Adresse lesen, kriegst du dann eine Antwort drauf. Mhm. Und wenn dann man eine Antwort kriegt, ist alles fein. Man könnte jetzt auch den Ausweis der Person prüfen. Gerade bei Firmen ist es dann manchmal so, dass man Handelsregisterauszug vorlegen muss. Man muss irgendwie zum Teil auch manchmal notariell beglaubigt irgendwas hinschicken. Also dieses Prüflevel variiert zum einen nach der CA selber. Also jede CA, naja. Also könnte theoretisch sozusagen eine Prüfung machen, die ihr beliebt. Also es gibt so ein paar Industriestandards und die einen machen ein bisschen mehr, die anderen machen ein bisschen weniger. Und dann ist es eben doch so, was wir vorhin schon hatten, es gibt halt so grüne Zertifikate. Also grüne Zertifikate und weiße Zertifikate sozusagen. Also die grünen heißen Extended Validation Zertifikate, also EV-Zertifikate. Und Und da ist es halt pro forma so, dass die, die Gegenstelle, die CA, das eben mehr prüft, dass also mehr Prüfaufwand drin steckt, dass auch dort die formalen Anforderungen an den Schlüssel, also an das Zertifikat, höher sind, also das Schlüssel, müssen Mindestschlüssellängen sein, die Ablaufzeiten sind begrenzt und so weiter und so fort. Also das, da sind noch ein paar höhere Anforderungen. Aber auf jeden Fall ist sozusagen die Idee, dass diese CA jetzt eben dieses Zertifikat oder diese Bitte, dass das Zertifikat zu unterschreiben, prüft, genau. Also, und dann versuchen die eben rauszufinden, sind das halt wirklich normale Leute, die da sitzen, also existierende Personen, stimmt die Identität der Person, gibt es die E-Mail-Adresse, gibt es die Firma, also und wie gesagt, also gibt halt so einen diversen, also so einen Prüfprozess, ganz einfach. Mhm.
Hintergrund im Prinzip auch dieses, es kann auch mehrere geben. Ursprünglich oder mit eine Idee ist, dass man, dass Firmen zum Beispiel auch gegenseitig sich auf diese Art und Weise prüfen. Also wenn man jetzt eine größere Geschäftsbeziehung zum Beispiel aufbaut, ist es einfach denkbar, dass die CA der Firma 1 zur anderen Firma geht und sich dort persönlich zum Beispiel die entsprechenden Zertifikate unterzeichnen lässt, um dann eben gegenseitig diese Vertrauensbeziehungen herzustellen. Ja. Funktioniert in der Praxis leider nicht. Aber eben hier an der Stelle ist halt, man hat so eine übergeordnete Instanz oder mehrere Instanzen, die eben genau eine Sicherheit bieten sollen, die eben genau sich darum kümmern, das zu prüfen. Inklusive dessen, also rein technisch gesehen, dass diese Organisationen auch wieder in sich strukturiert sein können oder also auch sehr strukturiert sind.
Genau, also das ist noch so eine Sache, dass das, also zum einen, also eine CA kann theoretisch jeder werden. Also wenn ihr morgen beschließt, ich mache eine CA auf, dann geht das los. Also das ist auch so einer der Unterschiede zum Bürgeramt. Wir können zwar morgen beschließen, dass er morgen ein Bürgeramt wird und einen Ausweis ausgibt, aber deswegen sind die trotzdem keine amtlichen Dokumente, diese Ausweise. Also das, und hier ist es so, ihr könnt halt morgen sagen, ich bin Kraft meiner Wassersuppe, bin ich jetzt eine CA, und dann seid ihr halt eine CA. Und dann kann halt jeder zu euch kommen und ihr unterschreibt halt diese Zertifikate und alles ist gut. Das Hauptproblem ist dann, dass der Browser in der Regel nichts von eurer CA weiß. Das heißt, wenn dann, wenn wir als Datenkanal zu eurer CA kommen und sagen, hier unterschreibt man das Zertifikat, ihr prüft das, alles in Ordnung, unterschreibt das, und dann der Browser nimmt dann Verbindung zu datenkanal.org auf, kriegt das Zertifikat, dann wird man trotzdem gewarnt werden, weil der Browser eben diese CA nicht kennt. Und das ist halt so, dass die meisten oder die Browser überhaupt oder die meisten Browser kriegen so eine Liste von CAs mitgeliefert. Und da hat der Browser quasi so eine Prüfkomponente mit drin. Das heißt, er kann quasi gucken, zum Beispiel das Bürgeramt Jena hat halt den Ausweis unterschrieben und stimmt das jetzt überein, und dann ist es halt in Ordnung. Und das ist halt sozusagen hier vielleicht ein bisschen der Unterschied, dass ihr dann irgendwie versuchen müsst, in den Browser reinzukommen. Und das Problem hat unter Umständen, oder hat eben eine Organisation, die so in der freien Softwarebewegung recht bekannt ist, ist die CAZ. So eine australische Firma vermutlich. Die haben halt auch so eine freie CA aufbauen wollen und haben das auch aufgebaut. Und dort war halt die Idee, dass diese, sagen wir, notariellen Aufgaben von den Mitgliedern übernommen werden. Also es gab tausende Mitglieder weltweit und gibt es auch noch. Und die waren letztlich das Rückgrat von der CA, von CAZ. Und die haben lange Zeit versucht, in die Browser reinzukommen. Und wenn ich mich richtig erinnere, war es so, dass es gab zwei Bedingungen. Raus haben gesagt, also entweder ihr zahlt uns hier ein bisschen Geld und ihr kommt dann rein, wir nehmen euch dann gegen eine Geldzahlung auf, oder ihr müsst euch auditieren lassen.
Ich dachte nicht.
Wie gesagt, das ist jetzt so mein Halbwissen, was ich habe, dass das im CAZ gesagt, also die Summe war auch unglaublich groß.
Echt? Das war's nicht.
Und deswegen hat das CAZ auch gesagt, sie wollen sich lieber auditieren lassen und auch bestätigen lassen, dass sie eine funktionierende CA sind. Und der Audit ist im ersten Versuch wohl, man könnte jetzt dramatisch sagen, schiefgegangen. Also da gab es halt ein paar Mängel, die behoben werden mussten. Daraufhin ist dann in der Struktur noch was umgebaut worden. Und also das letzte Mal, als ich mich mit CAZ intensiver beschäftigt hat, lief der zweite Audit. Das ist aber auch schon sagen wir, bestimmt 2 Jahre her oder so, könnte auch länger sein. Ich habe seither nicht mehr gehört, also ich, diverse Announce-Listen habe ich da abonniert und ich denke, wenn der Audit durch wäre, würde das mit großem Jubel auch bekannt gegeben werden. Also deswegen vermute ich mal, dass der Audit noch nicht durch ist. Und das ist auch, also das haben die damals schon gesagt, dass es eine lange Sache ist. Also das Audit dauert auch wirklich, das war auch schon ein Projekt, was über Jahre geplant war. Und also CRZ ist halt bis heute nicht in den Browsern drin. Und das heißt, ihr könnt dort also auch kostenlosen Zertifikat bekommen, das von CAZ unterschrieben ist, was auch quasi gut ist, also aber es ist eben das Problem, dass das standardmäßig in den Browsern ist. Das heißt, der erste Schritt, den man sozusagen machen müsste, man müsste zur CAZ-Seite gehen. Dort gibt es sozusagen dieses Root-Zertifikat zum Runterladen, das kann man in seinem Browser installieren. Und dann werden alle CAZ unterschriebenen Seiten auch dann anerkannt vom Browser. Aber das ist halt der zusätzliche Schritt, den man hier noch machen müsste.
Dass man manuell als Benutzer die Liste der vertrauenswürdigen Ausstellungseinheiten oder Beglaubigungsinstanzen erweitert, um eben CAZ.
Genau.
Um an der Stelle alle Seiten, die durch CAZ bestätigt wurden, auch entsprechend mit zu denen zu vertrauen oder
genau.
Das Ganze anzunehmen.
Und früher? Ja, was du hast.
Also ich dachte, es gab auch mal diesen, also es gab mal den Zustand, wo die mal kurzzeitig im Firefox drin waren und dann wieder rausgeflogen. In irgendeiner Entwicklungsversion oder sowas hatten die es mal, glaube ich, geschafft reinzukommen und dann gab es wieder Tohuwabohu und dann wurde das Ganze wieder zurückgedreht oder sowas. Also eben diese Geschichte mit CAZ und den Browsern finde ich auch eine interessante Sache, weil man da auch mal mitbekommt, welche verworrenen Strukturen das teilweise eben sind, wie so eine CA in den Browser reinkommt. Wenn man sich eigentlich diese Liste anguckt, die ist ziemlich lang, genau. Und bekannt fällt mir unter anderem zum Beispiel auch die Telekom, die Deutsche Telekom hat auch mit ein Zertifikat drin, aber im Prinzip auch.
Also als CA sind die mit drin.
Genau, als CA. Die dürfen in dem Sinne auch ausstellen oder beglaubigen.
Also bei der CA, bei der Telekom, wenn ich mich richtig erinnere, gab es da noch so eine recht nette Besonderheit. Nämlich, also bei den CAs, die können nicht nur Zertifikate ausstellen. Das ist sozusagen eine der Hauptsachen, die sie machen, sondern sie können auch sagen, wir sind jetzt eine CA, aber die Arbeit ist uns zu viel oder wir wollen halt das ein bisschen auslagern. Und sie können sozusagen auch eine Sub-CA nennen. Also sie können sozusagen eine andere Organisation nennen und sagen, ihr habt auch eine CA-Eigenschaft und ihr könnt das jetzt machen. Und was die Telekom oder eine Untereinheit der Telekom damals gemacht hat, die haben das deutsche Forschungsnetz, haben dem deutschen Forschungsnetz CA-Eigenschaft gegeben. Sozusagen, es gibt also eine Instanz des DFN, die eine CA ist. Und das DFN wiederum hat diese CA-Eigenschaft weiterverliehen an die diversen Unis. Also ich sag mal, nahezu jede Uni in Deutschland ist eine CA. Und deswegen gibt es also unterhalb der Telekom eine ganz breit aufgefächerte Sub-CA-Struktur quasi. Also eben doch zum Beispiel die Uni Jena betrieb eine eigene CA, betreibt sie vermutlich immer noch. Und da kann man hingehen und sich dort auch ein Zertifikat ausstellen lassen und das auch in seinen Browser dann wieder seinen Webserver einspielen. Und dann ist das Zertifikat halt von der Uni Jena unterschrieben, Uni Jena ist von DFN unterschrieben, DFN ist von der Telekom unterschrieben. Und ich glaube, die Telekom hat sich irgendwie cross-gesigned mit VeriSign und sowas. Wenn ich mich richtig erinnere, müsste ich jetzt nochmal gucken. Aber also da ist es dann, da spricht man dann jetzt so von einer Zertifikatskette. Also es ist so eine ganze, einer hat den nächsten halt quasi unterschrieben. Und die Kette kann man dann ablaufen und das prüfen und dann stellt man fest, das funktioniert und stimmt alles und dann ist alles toll.
Genau.
Also das ist noch so eine Besonderheit bei diesen Telekom, bei der Telekom CA, dass die halt das DFN unterschrieben hat und das DFN halt quasi einmal irgendwie 239 Unis da versorgt hat.
Ja, aber Jens hat im Prinzip damit jetzt schon so eine Spezialität dieses ganzen Zertifikatswesen beschrieben, dass man das so strukturieren kann, dass man so eine Hierarchie aufbauen kann, dass man am Anfang eigentlich eben so einen Ausgangspunkt stehen hat, wie hier oben die Telekom. Und dort beginnend kann diese wiederum Unterorganisationen, also eben solche Sub-CAs benennen. Und auf die Art und Weise kann man eigentlich das Ganze streuen. Inklusive dessen, dass man auch auf diesem Wege der Kette, also oder innerhalb dieses Baumes, entsprechende Einschränkungen machen kann. Also dass zum Beispiel eben an einem gewissen Punkt es nicht mehr möglich ist, eine Sub-CA auszustellen, aber natürlich weiterhin bestehende Zertifikate zu unterschreiben.
Genau.
Oder diese CA-Geschichte geht ja noch in verschiedene andere Richtungen mit, dass man unter anderem auch das Ganze für die E-Mail-Verschlüsselung und Signierung verwenden kann oder zum Beispiel auch Code-Signierung. Also wenn Programme, wenn man bei Windows ein Programm hochploppt und da steht, Programm stammt von Firma so und so, dann ist das genau eben einer solchen Signatur entnommen.
Genau, so ist es. Und das, diese ganzen Prüfungen sollen dann halt eben in dem Falle die CAs machen.
Mhm.
Und naja, dann stellt man aber fest, dass es auch hier erhebliche, sagen wir mal, Qualitätsunterschiede gibt.
Oh, sehr positiv.
Also man hörte, dass es eine CA gab, die wohl ein offenes WLAN betrieb.
Mhm.
Und also entweder war es ein offenes WLAN oder ein WLAN mit einem sehr schwachen Passwort. Mhm. Und über dieses WLAN gelang man dann in das firmeninterne Netzwerk mit den entsprechenden Konsequenzen.
Hm.
Und die waren so eine der ersten CAs, die man groß bekannt wurde, dass die gehackt worden sind.
Hm.
Und mittlerweile ist es halt so, dass da einige CAs gibt, die Probleme haben und auch die Browserhersteller jetzt relativ offensiv vorgehen und sagen, also ihr habt hier sozusagen unseren Standards widersprochen und wir schmeißen euch aus dem Browser raus.
Mhm.
Also das war vor kurzem erst, ich glaube, eine ägyptische CA, die, also entweder war es ägyptisch oder chinesisch und entweder hatte die ägyptische chinesische Zertifikate, also quasi falsche ausgestellt oder die chinesische ägyptische, wie gesagt, das möchte ich nochmal verlinken, weiß ich mir ganz genau aus dem Kopf. Und das war auch eine, die so ein bisschen unter Protest dann von Google Chrome rausgeschmissen worden ist, weil sie gesagt haben, das geht also gar nicht. Es gibt also auch hier das also CA Browser Forum, die halt so, ich sag mal, so bestimmte Standards und Best Practices diskutieren und da kann man sich halt auch mit reinklinken und damit zuhören. Aber also die Browserhersteller versuchen schon, sich die CAs anzugucken und einfach bei großen Zweifeln, die werden ja auch radikal rausgeschmissen mittlerweile.
Es hat ja in dem Sinne auch richtig ordentlich Konsequenzen.
Genau.
Also wenn eben, ich sag mal, wie eine Organisation wie Mozilla oder Google für den Chrome halt sagt, wir vertrauen dieser CA, dann sprechen sie dadurch indirekt für Millionen von Benutzern ja dieses Vertrauen für irgendwelche Seiten aus.
Mhm.
Und es war, glaube ich, vor 2 oder 3 Jahren rollte so diese Welle dieser ganzen CA-Problematiken ja über uns her. So, also als krassen Fall, der mir da nämlich noch so ein bisschen im Kopf geblieben ist, dass ein Zertifikat für Microsoft.com von irgendeiner CA ordnungsgemäß ausgestellt wurde. Also das ist, glaube ich, auch damals nicht mal gewesen, dass die CA gehackt wurde oder irgendwas, sondern die CA hat einfach so schlampig gearbeitet und hat da einfach für Microsoft.com ein Zertifikat ausgestellt.
Genau.
Was man hätte mit entsprechenden Konsequenzen dann auch nutzen können.
Ja. Also das ist in der Vergangenheit immer mal wieder vorgekommen, dass das, also es valide Zertifikate gab, die von CAs unterschrieben worden sind. Und ich glaube sogar, dass bei Stuxnet, dieser recht bekannte, also bei einem dieser recht bekannten Viren oder Schadsoftware, ich glaube, dass die sogar ein ordentlich unterschriebenes Installationszertifikat hatten.
Hm.
Also müsste ich jetzt nochmal gucken, welches genau war, aber ich bilde mir eins, wäre Stuxnet gewesen.
Hm. Beziehungsweise der andere Fall war, ist im Rahmen dieser Snowden-Geschichte nicht auch dieses, dass die belgische CA
Ich glaube, das war DigiNotar.
Ah ja, ja.
Und von denen hatten
sie doch den Hauptschlüssel geklaut gehabt oder sowas.
Genau, und das, ich glaube, die DigiNotar war irgendwie so, dass die dasselbe Europäische Parlament mit zertifiziert haben oder sowas. Also wie gesagt, das ist jetzt auch erstmal gesundes Halbwissen. Müsste ich nochmal genau.
Aber jedenfalls gucken. War im Prinzip genau dort dieser CA-Schlüssel, dieser Hauptschlüssel, der von den Browsern her akzeptiert wurde, der war in fremde Hände gelangt.
Ja.
Womit die natürlich dann die Möglichkeiten hatten, da sich beliebige Adressen, also beliebige IP-Adressen damit zu sichern und denen dann auf einmal eine Glaubwürdigkeit zu verleihen, die Möglichkeiten dann im Prinzip, dass man damit Schaden anrichten kann.
Also ich hatte jetzt gerade mal hier geguckt bei DigiNotar, das war 2011, das war sogar vor Snowden noch, die, also ich glaube, aber wie gesagt, das ist keine, ich glaube, das waren auch die mit diesem offenen WLAN, aber egal, das müsst ihr jetzt nochmal genau gucken. Jedenfalls, also bei denen war es so, dass die rausgefunden haben am Ende, dass die irgendjemand dann mit diesen gefälschten Zertifikaten 300.000 iranische Gmail-Nutzer quasi gehackt hat. Ah. Und also die sind dann direkt auch dann Konkurs gegangen, die Firma. Also das, da muss es aber, also diese belgische Firma, die ich im Hinterkopf habe, die war aber noch, die hieß noch irgendwie anders. Das war, war dann doch nicht DigiNotar, sondern da müssen wir mal gucken. Ich dachte, die hießen aber auch so ähnlich wie DigiNotar. Und die hatten dann also auch so einen Kryptografen mit gehackt, die NSA darüber. Also wie gesagt, das muss ich jetzt nochmal gucken. Dass, genau.
Aber auch in dem Zusammenhang waren so einige Sachen, dass natürlich eben die Schlüssel, diese Hauptschlüssel vor allen Dingen mit entwendet wurden.
Genau.
Beziehungsweise, das muss ja in dem Sinne nicht irgendeine Geheimdienstorganisation sein, sondern eben jetzt, wie es Jens beschrieben hat, nur ein ungesichertes Netzwerk der CA selbst, dieser Zertifizierungsinstanz, dass die schlampig einfach arbeiten und dementsprechend in sich ihre Geheimnisse entwenden lassen. Mhm. Und an der Stelle ist natürlich genau diese Sicherheit kompromittiert, die im Prinzip der Browser im Namen seiner ganzen Benutzer da ausgesprochen hat, dass man sagt, man vertraut eben genau den Tätigkeiten, den Handlungen, diesen Zertifikaten, die diese CA unterschrieben hat. Und an der Stelle ist natürlich dann im Prinzip das ganze System hinfällig. Das so werden wir wahrscheinlich auch noch an anderer Stelle nochmal etwas genauer besprechen. Dieses CA-System über diese Hierarchie, so wie wir es vorhin beschrieben hatten, hat Vorteile und ist in dem Sinne auch in gewissen Strukturen sinnvoll und ich würde mal eben sagen, das Beste, was da möglich ist. Also ich spiele jetzt so mit dem Gedanken an Personalausweis und ähnliche Strukturen, wo man ja auch diese Hierarchien eben genau aufbaut oder aufbauen kann. Aber umgekehrt ist es im Rahmen dieser HTTP, also oder im Rahmen des SSL-TLS für diese Verschlüsselung eigentlich in der Kritik, dass eine derartige Vertrauen in diese übermächtigen Instanzen eventuell doch nicht unbedingt das Beste ist, dass man unter Umständen da vielleicht doch nochmal mit geeigneten Zusatzmaßnahmen das Ganze nochmal untermauern sollte, um die ganze Sicherheit des Systems zu stärken. Ja. Denn, also ich erwähne es jetzt einfach nur mal so als Gegenbeispiel dazu, zu diesem hierarchischen System ist im Prinzip das, weil wie man es vom PGP her kennt, dieses Web of Trust, wo man eigentlich als Teil des Ganzen agiert und natürlich eben auch bestrebt ist oder bestrebt sein sollte, entsprechende Verbindungen aufzubauen, aber dass man einfach dadurch die seine Authentizität dadurch steigert, dass man die, dass man entsprechend sich die Akkreditierung von anderen Teilnehmern im Netzwerk holt. Also, dass man an der Stelle entsprechend die, ja, entsprechend sich mit den Verflechtungen aufbaut und dort an der Stelle die Sicherheit steigert, dass man eben genau echt ist, dass man vertrauenswürdig ist, beziehungsweise dass man genau dort als der handeln kann, handeln darf, als der man da technisch auftritt.
Hm. Genau, also ich habe jetzt gerade gesehen, also nach einigen Googlen, Belgacom hieß die ist jetzt Firma, die ich so im Hinterkopf hatte. Genau, aber das, wie gesagt, werden wir noch mit verlinken und genau.
Ja. Oh, genau.
Ja, also wir haben jetzt sozusagen das Zertifikat uns ausstellen lassen oder wir haben es selber ausgestellt, haben sozusagen dann an die CA das gegeben,
genau.
Die hat es geprüft und dann unterschreibt sie es halt auch digital wieder.
Genau.
Und wir kriegen dann quasi so ein,
Ja, na, eine Datei. Du eine kriegst eine Datei,
ja,
richtig?
Genau, wieder? Ich meine, ja, Dateien sind es immer. Also das Zertifikat ist eine Datei, das Signing Request ist eine Datei. Mhm. Dann kriegst du halt wieder sozusagen die Antwort zurück.
Theonisch.
Mhm. Genau, und dann, wenn dir das unterschrieben ist, das ist quasi dann, also es ist elektronisch quasi digital signiert. Und das kann man dann halt seinen Map-Server überreichen.
Mhm. Einbauen.
Genau.
Und also das je nach Konfiguration, das funktioniert beim Apache recht einfach mit ein paar Zeilen.
Ja, genau. Und dann startet man seinen Apache neu. Und dann ist schon alles passiert.
Genau.
Fast alles, sagen wir mal. Also man kann ja einfach sozusagen den Fazit im Zertifikat angeben und dann noch zwei andere Zeilen. Und das war's. Und dann macht er halt ein bisschen SSL. Und dann kann man halt immer noch sagen, ich will aber hier Algorithmus A, B und C nutzen und so weiter. Also man kann dann noch ein bisschen Feintuning machen.
Ja.
Hier an der Stelle würde ich verweisen auf bettercrypto.org.
Achso, nee, das würde ich eher auf eine andere Sendung verschieben, weil das fände ich nämlich auch interessante Geschichten. Das ermöglichte uns nämlich damals genau das Knacken der Verbindung von außerhalb. Okay. Das funktioniert nur, wenn man die passenden Parameter wählt. Ah. Wenn man die falschen Schlüsselaustauschverfahren wählt, dann kann man auch extern knacken. Und deswegen würde ich schon das nochmal mit.
Dann verschieben wir das einfach aufs nächste Mal.
Genau.
Also und jetzt, wie gesagt, haben wir jetzt erstmal das Zertifikat eingespielt und können sozusagen auf Serverseite jetzt
den Benutzer, die wir Verschlüsselung anbieten.
Genau. Aber man muss sagen, an der Stelle ist eigentlich TLS noch nicht zu Ende, sondern wir stehen quasi jetzt am Anfang, haben ungefähr so das Prinzip ein bisschen erklärt. Und das ist natürlich immer noch die Frage, was der Browser dann macht, was der redet und natürlich dann im zweiten Schritt, wo Schwachstellen sind und so weiter. Und das werden wir aber dann eben auf eine neue Sendung verlagern und euch dort nochmal ein bisschen versichern, dass alles sicher ist, diesem sicheren Internet. Dahin können wir uns erstmal noch danken fürs Zuhören. Bei uns auf den Seiten gibt es immer noch so einen Flatter-Button, also wenn ihr Lust habt, klickt da drauf oder kommentiert was. Also Kommentare sind auch was, über das wir uns sehr freuen.
Und in dem Sinne, bis dahin.
Wir uns. Alles Gute und bis bald.
Ja. Ciao. Tschüss.